Hallo?
Hören Sie, ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen.
Wer ist denn da?
Der Name tut nichts zur Sache. Wenn Ihnen aber daran gelegen ist, beste Unterhaltung zu bekommen, dann sollten Sie mir jetzt zuhören. In Aachen, da betreiben 3 Männer einen Podcast. Sie versorgen ihr Publikum mit Infos und Meinungen rund um eine Hörspielserie. Die 3 Fragezeichen, Ihnen, soweit ich weiß. Sie sollten mal reinhören.
Nennen Sie mir bitte Ihren Namen.
Und? War ich gut?
Ausgezeichnet.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Recherchen und Archiv. Heute haben wir uns, wie am Intro schon erkennbar, die Folge Dreckiger Deal rausgesucht, Folge 72 von 1996. Und Stefan, ja. Warum haben wir uns die wohl ausgesucht?
Ja, wenn man an der Ära, ja, die diese Folge abschließt, ja nicht vorbeikommt. Ja. Es geht ja hier um Frau Henkel-Weithofer, die die Serie, ja, nachdem die, also die das erste Mal diese Serie auf Deutsch fortgesetzt hat, quasi von 93 bis 96, war sie für den Kosmos Verlag alleinige Autorin, und Tatort Zirkus war ihr erstes Buch und Dreckiger Deal ihr letztes. Ja. Und wir haben uns diese Folge mal vorgenommen, weil die natürlich, die sind sehr umstritten.
Ja, genau. Und du hast schon ein paar Mal irgendwie den Anlauf versucht, dass wir uns da mal eine Folge anhören. Und ich fand es auch jetzt total spannend, sich die Ära mal anzugucken und die Folge im Speziellen anzuhören. Und ist die Frage, hauen wir jetzt vorher tatsächlich auch schon mal noch so ein paar Infos raus?
Ich würde schon sagen, also ich finde es eigentlich ganz spannend, was vielleicht so Side-Facts ja sind. Wir verdanken ihr den Kirschkuchen von Tante Mathilda, den hat sie ja reingebracht. Sie hat die Freundinnen, soweit ich weiß, reingebracht, ja, so.
Mhm. Sie hat die Rolle der Freundin nochmal verändert, so ein bisschen selbstbewusster gemacht.
Wobei die hier jetzt gar keine Rolle spielen, ne? Dem Hörspiel?
Im Buch schon. Aber sie hat ihm, glaube ich, hat sie nicht auch nochmal, gerade für Justus, sie hat Justus so, also sie hat mal gesagt, dass sie das doof findet, dass der Justus immer so als kluger asexueller Typ dargestellt wird, irgendwie in so einem Interview, und dass sie deswegen ihn auch irgendwie so ein bisschen geschlechtlicher machen wollte.
Ja? Geschlechtlicher.
Weil das doch einem keiner mehr abnimmt heutzutage, dass es irgendwelche Leute gibt, die nicht voll drupp sind auf Sex. So.
Ich glaube, da hast du jetzt irgendwann das Zitat hört jetzt irgendwann auf.
Ne? Justus ist nicht sexualisiert genug, alles klar.
Das Zitat ist: gescheit ist gleich asexuell und verklemmt, das kauft einem doch heute keiner mehr ab.
Ah ja, schön.
Ja, okay, das sind die Anfänge des Nerdtums, ne?
Ja. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so, dass genau diese Rolle von Bob auch nochmal zurückgenommen wurde als der ewige Charmeur und Womanizer, und glaube ich, Peter aber stattdessen nochmal in dieser Rolle des Charmanten bestärkt wurde. Aber nicht nur so Womanizer-Charmant, sondern Peter ist ja so grundsätzlich so einer, der, weiß ich nicht, da auch mit punkten kann im Gespräch.
Ja, ne? es ist so ein bisschen ein softes Zurücknehmen dieser Crimebuster-Ideen, ne, ja, die da mit drin sind.
Das ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde, das hat sie auch ganz gut gemacht. Was nochmal so ein Kennzeichen von ihr ist, dass sie sagt, dieses Mystery braucht kein Mensch. Ja, so das, die reale Welt ist so spannend.
Ja, und das finde ich leider sehr verkehrt.
Und so ziehen halt
also
auch.
Ich brauche Mystery. Da kann ich auf jeden Fall schon, hallo, hier ist Mystery. Nein, ich brauche Mystery.
Ja, sie zieht, und so sind halt die Themen, ne, die sie durchziehen. Umweltschutz, Fußball, hat sie nicht die erste Fußball-Folge?
Ja, ja, die ganzen Sportfolgen hat sie so erfunden.
Und so, und
Ja, klar, Wirtschaftskriminalität,
Drogen.
Es ist halt schon so die Fortsetzung eigentlich von Crimebuster und die Themen werden schon irgendwie ähnlicher, auch zu, muss man ja sagen, zu TKKG. Ja. Ja.
Es ist aber trotzdem noch ein bisschen mehr Back to the Roots, 3 Fragezeichen, finde ich. Und das rechne ich ihr hoch an.
Genau, sie ist da ein Wegbereiter, aber gleichzeitig geht es eine Abzweigung, die mir auch nicht gefallen hat. Und genau Richtung TKKG, sie ist so quasi der Stefan Wolf, der 3 Fragezeichen. Ja, also.
Ja, ich finde, das hört man auch gerade bei der Folge sehr.
Das ist wirklich.
Okay, später.
Ja, ja, aber geht ja, ne? So Schmuggel und Trickbetrug und Entführungen und was ja auch, also ich meine, das muss man ihr, glaube ich, eh hoch anrechnen, dass sie, was so die wirtschaftliche Seite der 3 Fragezeichen angeht, hat sie überhaupt geschafft, die Serie zu retten und dafür zu sorgen, dass die in Deutschland fortgesetzt wurde. Und so, da hatte sie dann wohl irgendwie einen richtigen Riecher für.
Ja.
Zumal sie ja auch die 3 Fragezeichen aus Rocky Beach so ein bisschen auf Europa-Tour geschickt hat, was natürlich auch ein total cleverer Schachzug ist, um in Deutschland, Österreich, Schweiz Publikum zu generieren. Ne?
Wobei das, finde ich, ganz schwache Folgen sind. Bis auf die
Geheimnis
der Särge. Ja, aber da kommst du her aus der Gegend. Deswegen ist das für dich so eine tolle Folge.
Ja. Super auf der Schwäbische Alb, geil.
Genau.
Ja, aber ich meine, klar, die
da war ich. Ja, den Blautopf, den kenne ich in- und auswendig.
Ja, ich war da auch mal. Interessant.
Ja.
Ja, aber die arme Frau hat es ja auch echt nicht leicht. Ne? Also es ist so in Fankreisen, genau, weil sie dieses ganze Mystery und so weglässt und ein paar Haltungen vertritt, die in der Fangemeinde nicht populär sind, hat sie es echt nicht leicht.
Und es war das nicht immer noch damals zu der Zeit, wo sie angefangen hat zu schreiben, dass sie unter einem Pseudonym schreiben sollte? Nee. Weil es wohl irgendwie nicht ankäme, dass eine Frau schreibt.
Das war zu dem Zeitpunkt,
stimmt, das war vorher, ne?
Dann irgendwann doch gegessen.
Ja, ja, ich glaube schon. Aber ja, damals waren auch die Autoren, glaube ich, nicht so wahnsinnig wichtig für diese Reihe. Also in Deutschland zumindest.
Mhm.
Und also, dass sie so prominent im Vordergrund waren. Ich glaube, das ist so nur für die Fans. Aber ich finde, man muss ja jetzt auch bei aller Kritik sagen, es gibt ein paar, also ich habe ein paar Hörspiele, die ich trotzdem gut finde. Zum Beispiel die Verschwundene Seglerin finde ich eigentlich ein gutes Stück. Mhm. Gefällt mir ganz gut. Und Geisterstadt finde ich auch gut. Ne?
So. Ist sie nicht direkt davor, Verschwundene Seglerin? Ja, ne?
Genau, das ist direkt davor. Mhm. Ja.
Ich finde auch die Idee grundsätzlich nett, dass sie die 3 Fragezeichen nochmal was jünger macht. Dass sie sagt, so dieses, was in den Crimebustern auch so super krass übertrieben wurde mit dem pubertären Gelaber und so dieses halbstarke Gedöns, das wird zurückgefahren. Stattdessen.
Und dieses Justus muss die ganze Zeit gemobbt werden und so.
Wieder mehr Fahrrad fahren und vor allem Morten kommt zurück, weil die nicht überall selber hinfahren. Oh, das sind ja
und
schon
das wird halt auch
Sachen
durch die Hintertür wieder, ne? Ja, alles so reingeführt. Ja, finde ich schön.
Gertrude Hintertür.
Man wird doch Hintertür sagen dürfen, mein Gott.
Entschuldigung, seit wir diese Folge aufgenommen haben, ich kann nicht Hintertür nicht mehr. Ja, genau. Also, aber gucken wir uns die Folge mal an. Dreckiger Deal. Wer möchte den Klappentext vorlesen?
Ich mach das. Kings Café ist für die Schülerinnen und Schüler der Highschool von Rocky Beach ein beliebter Treffpunkt. Der freundliche Besitzer Malcolm King hat immer ein offenes Ohr für sie und hilft, wo er kann. Deshalb ist es ein großer Schock für sie, als King plötzlich verhaftet wird. Die Polizei hat in seinem Laden Rauschgift gefunden. Justus, Peter und Bob, die 3 jungen Detektive, wollen King helfen, aber sie wissen nicht, worauf sie sich da eingelassen haben. Oh, da hat man direkt schon ganz viele Ansatzpunkte zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ne? Die 3 jungen Detektive, da merkt man diese Verjüngung. Das Thema, klar, Rauschgift, ne? Total weltlich.
Das Paket mit dem Totenkopf.
Ja, genau, richtig. Oder Gift in der 9a oder irgendwie Angst in der 9a. Ja, das war so ein Mobbing-Ding. Ne?
Schule. Ja. Schule als Ort. Genau. Ne? Ja. Wieder.
Also es ist schon sehr also lebensweltorientiert, würde man sagen. Ja.
Ja.
Aber das ist halt natürlich auch was, wo ich dann so, da wäre ich auch weg. Also so, das ist nicht so mein Thema. Ne? Also ich will geheimnisvolle Geister und Justus findet raus, das ist alles Käse.
Okay. Also, ist das jetzt schon die Zusammenfassung deiner Kritik?
Ich gehe jetzt.
Genau. Also gut, ich meine, ne, man will dem Fazit nicht vorgreifen, aber es ist tatsächlich, ich fand es halt spannend, weil diese Ära halt zur Geschichte der 3 Fragezeichen dazugehört, über die Folge selber werden wir jetzt bestimmt trefflich streiten können, ne? Also.
Naja, die 90er, ne? Das war halt Realismus, Neorealismus.
Oh ja, Zeiten, ja, Coco Jumbo. Oh ja, yeah.
Genau, wir müssen eine Rubrik einführen, dass wir immer zu jedem Buch die zeitgenössische Musik in einer Spotify-Playlist.
Nein, lieber nicht. Also in den 70ern können wir das ja gerne machen, in den 90ern beteilige ich mich nicht.
Ja, aber die Anfangsszene, wenn wir jetzt in die Handlung reingehen.
Wir müssten aber noch das Cover vorher besprechen.
Oha, Stefan, oh ja. Da hast du recht.
Ja.
Es ist wieder ein Eiger Rasch, ne? Ich frage mich, warum frisst die Frau das Telefon?
Ja. Und das soll vermutlich Laura McLaughlin.
Warum sein. Ist die knallgrün?
Ja, ja, der geht's nicht gut.
Also, nee. Es ist irgendwie so ein bisschen drüber, finde ich.
Ja. Ja. Und also man sieht eine Frau im Vordergrund, also sehr nah, eine sehr, sehr, sehr Nahaufnahme, die in ein Telefon schreit oder beißt, ja. Sie ist grün im Gesicht.
Naja, sie hat ein komplett grünes Gesicht.
Sie hat ein komplett grünes Gesicht und eine grüne Hand und hat ein lila Telefon. Und im Hintergrund sieht man einen schwarzen Mann.
Ja.
Also einen, ja, mit schwarzer Hautfarbe. Ja.
Man auf Grau.
Der
hat ein Eiger Rasch T-Shirt an.
Der ein Monogramm hat.
Ich will auch so ein T-Shirt haben. Ich
und zwar heißt er Alfons Rottenmeier. Der AR auf dem Weg. Nee, also es ist das Signum von Eiger Rasch. Und das ist ein wahnsinnig schlechtes Cover. Ja. Also anders kann man es nicht sagen.
Jetzt bist du aber schnell von der beschreibenden Ebene in die Wertung rübergerutscht, mein Freund. Aber du wirst, glaube ich, von uns keinen Gegenwind bekommen.
Also, es sagt mir nichts. Also da laufe ich so dran vorbei. Ich denke mir, genau wie ich mir gedacht habe, warum frisst die Frau das Telefon? Warum ist die grün? Und dann hat sich das eigentlich, also auf die Antwort warte ich eigentlich schon gar nicht mehr.
Ja. Wobei ich ja sagen muss, es ist kein, also ich finde es nicht schön, es hat aber eine unglaubliche Power. Denn jetzt kann man sich darüber streiten, aber es bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Also es ist eins der Cover von den drei Fragezeichen, was ich sehr ikonisch finde.
Okay. Musst du das jetzt sagen, weil wir das so scheiße finden?
Nee. Das ist, ich habe mir da vorher schon Gedanken so gemacht.
Ikonisch finde ich schon gewagt. Im Gegensatz zu Phantomsee oder sonst was. Das sind ikonische
Cover. Ja, stimmt, die sind eher abstrakter.
Das ist halt sehr, also man muss ja sagen, dass die Frau, das ist schon sehr ausdrucksstark. Also diese Panik im Blick.
Ja, so ein bisschen Edvard Munch
ins Bild. Und der, ja, schon, ja. Wie gesagt, es gefällt mir auch nicht.
Sie bräuchte ein etwas schieferes Gesicht dabei.
Ich finde, es hinterlässt schon einen starken Eindruck.
Ja.
Also wenn sie ein Handy in der Hand hätte, wäre sie ein Smombie. Ja, also, weil ich glaube, dass die grün ist, liegt daran, dass die war ursprünglich nicht grün. Und dann hat der Verlag gesagt, Leute, das geht nicht. Dann irgendwie muss das signalhafter wirken.
Ja, ist ja auch eine schöne grün. Komplementärfarbe zu dem pinken Shirt und so. Das ist schon, aber gut. Ich meine, den Malcolm King, ne, der das ja offensichtlich da im Hintergrund sein soll, den stelle ich mir auch sowas von anders vor als so ein 80s Eddie Murphy Verschnitt.
Ja, ich stelle mir den deutlich älter vor, als er hier aussieht. Der ist eher so ein
Creed, finde ich. Sieht er aus. Aber ich finde auch die Laura McLaughlin, das soll sie ja sein, ist natürlich, gut, ich bin jetzt vom Hörspiel geprägt, aber ich habe da mal eine Patente, so eine Tante Mathilda Verschnitt vor Augen. Ja. So, und die ist ja auch recht jung, oder? Also so sieht sie mal aus.
Ja,
die sieht schon ein bisschen verhuscht aus da, ne, auf dem Cover. Aber gut, wie gesagt, es gefällt uns offensichtlich allen nicht. Ich finde aber, dass es schon wirkt.
Wirkt, okay. Also auf mich hat es nicht gewirkt.
Es wirkt halt leider an der Stelle auch irgendwie dramatischer, als es dann im Hörspiel ist. Also das, ne, die Szene, die ja auch dann tatsächlich die allererste Szene im Hörspiel ist.
Ja, nämlich?
Ist halt gut, ist ein bisschen drüber, ne?
Ja, wobei der Einstieg vielversprechend ist. Ich find's ja immer toll, wenn die im Prinzip mal so andere Sachen ausprobieren. Und diese Tatsache, da kommt ein anonymer Anruf, das finde ich mal wirklich... ja, das finde ich mal neu, ganz ehrlich.
Und dass der dann auch noch so fingiert ist, was ja am Ende noch klar wird, ist ja dann nochmal das extra Fragezeichen, was darüber kommt. Genau. Ne?
Und es ist ja so, im Buch ist er nicht. Das ist eine Erfindung von André Meininger. Und ich finde, dass man hier auch, das wird sich noch zeigen, ihn eh loben muss, was er aus diesem Buch gemacht hat. Ja, also
okay. Noch. Ist es mal andersrum, ja?
Ja, finde ich schon.
Okay. Ich finde, die Anfangsszene ist total stark. Ja, die hat bei mir so ein 80er-Jahre-Vorabendserien-Feeling.
Ist aber auch tatsächlich vom Stil her eher TKKG, die viel öfter zurückgreifen auf solche Moves. Würde den drei Fragezeichen nicht schaden, wenn sie das öfter machen würden, aber
es würde sich vielleicht aber auch abnutzen. Also
aber ja, ausgiebig bei Feurigem
auch. Aber auch da, ich finde so die, wie die, lassen wir es an der Stelle jetzt nochmal offen, wie die Anruferin der Polizei schildert, dass sie da irgendwie nach einem Drogenlabor bei Mr. Malcolm King unter der Ladentheke nachgucken soll, ist halt drei drüber auch, ne? Also die kriegt ja kaum Luft, die ist so in Panik und Aufregung und
ausgezeichnet.
Erregung. Ne? Ja. Total unrealistisch eigentlich, oder?
Ja. Ja, man weiß nicht genau, was sie umtreibt. Hat sie eine Knarre im Rücken oder nicht?
Ja, es suggeriert ja erstmal, dass das nicht so ist, weil sie ja nachher fragt, und war ich gut? Ja, und also, der Typ auch noch so total entspannt sagt so, ausgezeichnet. Ja. Weißt du, also nicht so, cool. Weißt du, so.
Halt die Stauze. Genau, aber das, was sie sagt, passt ja. Also, wenn sie jetzt da anrufen würde mit Knarre im Rücken, macht das Sinn?
Nee, glaube ich auch nicht.
Also, würde auch nicht zu dem passen, was sie dann sagt, oder? Ich weiß ich nicht.
Ja, dieses, also ich finde am verstörendsten eigentlich tatsächlich dieses, Hund war ich gut. Das ist so.
Justus,
als würde sie ihn doch beeindrucken wollen, irgendwie so. Ne, so.
Ja.
Also, das ist ja auch die Frage, naja, gut, aber das ist erstmal, es hinterlässt Fragezeichen und man fragt sich, was geht denn da vor sich? Ne, so. Drogen?
Ja, Drogen.
Drogen.
So, und schon sind wir in der nächsten Szene, ne? Highschool-Atmosphäre.
Ja.
Soundverwertung.
Ja, wir schalten quasi zur Highschool, wie du richtig sagst, und man die drei Detektive sehen vom Schulhof aus, glaube ich, ja, wie so, oder nicht nur sie, sondern mehrere, es ist so ein Auflauf, wenn man sieht, dass die Polizei wohl bei Malcolm King, dem beliebten Kioskbesitzer, ja, wie ihn jeder Schüler hat, ja. So.
An jeder Schule lebt auch ein Kioskbesitzer.
Genau.
Mindestens einer.
Und wie der abgeführt wird. So, und die Polizei trägt seifengroße Stücke, die aussehen wie
Peters alte Bauklötze.
Genau. Wie Peters alte Bauklötze. Also, gehen wir jetzt mal von aus, dass Peter mit Duplo gespielt hat. Ja, okay. Also solche kleinen Päckchen sozusagen da raus.
Was haben die denn da beschlagnahmt? Seife. Ja, Seife. Die haben irgendwie Seife beschlagnahmt.
Ich denke dir immer so weiße Schokolade oder so. Also, Ja, sie sehen also, er wird festgenommen und fragen sich natürlich, was das soll. Ja.
Ja, nee, Peter regt sich als allererstes mal darüber auf, wo er jetzt seinen scheiß O-Saft herkriegt.
Seine frisch gepresste Orange. Er möchte frisch gepresste Orangen haben für seine Beauty-Farm.
Sehr schön.
Ja, das ist Peter ja eh. Nachher schwadroniert er auch drüber, woher Malcolm King seine Erdbeeren bezieht. Das weiß er ja anscheinend auch. Ne?
Okay. Joa, ich meine, auf jeden Fall ein krasses obstig unterwegs.
Ja.
Und Malcolm King hat ein krasses Sortiment, ne?
Ja.
Für so ein, also es ist schon wirklich eher so ein Gemischtwarenladen.
Ein Luxuskiosk.
Genau, es wird ihnen nicht ganz klar, was wirklich vorgeht, und sie fragen ihren Klassenkameraden Billy, ob er mehr wisse, und der sagt, er hätte die Polizisten belauscht und herausgehört, dass sie King für einen Drogendealer halten.
Das ist auch so eine krasse TKKG-Szene
das
und
heftig,
Stimme
irgendwie
so. Ne?
Aber an der Szene finde ich mega interessant, wie das Ranking der Drogen bei den drei Fragezeichen ausfällt. Ne? Weil dann gesagt ist, ja was denn hier denn, wie denn? Ja hier, Cannabis? Nee, viel schlimmer. Speed! Wo ich mir dann denke so, oh, Cannabis, okay, Speed, schlimm.
Ja, genau.
Kommt ja nachher nochmal auch eine sehr schöne Szene.
Ich finde, es gibt so ein paar Szenen, wo man die Autorin heraushört. So.
Das unterstellst du ihr jetzt.
Das unterstelle ich ihr jetzt einfach mal. Ja? So, aber ich denke, Sie ist vom Alter aus auch so eine Alt-68erin, schätze ich mal. Ich finde, da sieht man, also ich finde in dem Hörspiel oder auch in dem Buch viele
okay.
Sachen, wo ich denke, ja, das ist ja halt mal, ist ja nicht schlecht, ne? Muss nicht schlecht
sein. Ja gut, ich meine, die Alt-68er, die nimmt sie ja sogar quasi ausdrücklich
nachher nochmal in den Studenten
genau, irgendwie Kreis. Quasi ja. In Schutz oder adelt sie, sagen wir ja, so. Genau. Ja, aber
adelt die kiffenden 68er.
Ja.
Ja, muss man so schon sagen. Aber da kommen wir gleich zu. Da habe ich noch einen Satz zu sagen, ja.
Ja, genau. Aber erstmal ist natürlich, genau, irgendwie King wird abgeführt in Handschellen. Der Laden wird irgendwie dicht gemacht und versiegelt. Irgendwie großer Menschenauflauf und Unruhe. Und der
mit einem
der,
von Justus Haaren.
Der Billy, Billy sagt natürlich dann auch, ne, klar, wenn es jetzt wirklich hier um Speed geht oder so, was sagt er noch dann, ne? Ist der freundliche Mr. King aus Alabama ein ganz fieser Hund? Und an der Stelle auch schön, dass Justus wie immer dann doch auch im Zweifel für den Angeklagten erstmal ist und sagt sofort, ja, aber ja. Wenn der reingelegt wird, dann hat der ganz fiese Feinde.
Ja, da an der Stelle, da kommt ja Bob nachher auch nochmal in dem Dialog mit der auch trotzdem nochmal zweifelnden Sicht. Also so nach dem Motto, wenn er aber wirklich dabei sein sollte und dafür verantwortlich sein sollte, dann müssen wir dem aber auch ganz schnell ins Handwerk legen, Hintermänner finden, weil ich habe keinen Bock, dass sich hier irgendwelche Drogengangs breit machen. Also das heißt, sie beleuchten schon beide Möglichkeiten.
Ja.
Das wäre bei TKKG vollkommen anders.
Yeah.
Also bei TKKG wäre sofort klar, was Phase ist. Ne, das ist Malcolm.
Das war die Mafia.
Malcolm King. Malcolm King, der ist schwarz, weißt du, so, das kommt ja noch gar nicht raus. Also es ist ja am Anfang noch gar nicht klar.
Ja.
Ne, so, aber da wäre bei TKKG schon klar.
Nee, ja. Diese ganzen Wertungen und Stereotypen und so, da hält sich Gott sei Dank
komplett zurück.
Ja. Ja,
wobei, rechne ich der Folge hoch an, muss ich
wobei
sagen.
Auch TKKG sehr klar differenziert.
Nein!
Zwischen.
Also, das sind Zigeuner.
Ja, okay, aber.
Dann wäre bei TKKG klar, der war's. Ja, also.
Ja, oder aber, ein Italiener.
Ja, aber Mario Fraschetti, die Mafia. Ja, nee, aber es ist tatsächlich so, dass das Spannende ist im Buch, ja. Ist Bob eigentlich der voll der Fanboy von Malcolm King ist und auf den nichts kommen lässt. Und eigentlich sagt, ihr spinnt, also auch wenn Justus sagt, kann ja sein, dass er doch drin hängt. Ne, so. Und das kriegen wir hier im Hörspiel gar nicht mit. Ja. Elizabeth, die Freundin von Bob, ist aber überzeugt, dass Malcolm King schuldig ist und gerät darüber in Streit mit Kelly, die wiederum sagt, der war es nicht, also so, ne? Aber das nur am Rande.
Gut, dass das im Hörspiel nicht vorkommt, weil das wäre mir auch too much dann.
Ja. Erstmal muss man ja sagen, ich finde die Anfangsszene auch hier stark, die Atmo, die Geräusche, das ist schön in Szene gesetzt und dann ist auch cool, dass so diese Spannungsmusik mit einem schönen funkigen Groove überleitet und Szenenwechsel in die Zentrale. Das ist als Einstieg ist das cool. Also
ja, in der Zentrale überlegen sie dann jetzt, was passiert, ne? Was machen wir jetzt?
Ja. Justus gibt ja erstmal so das Referat noch zum Thema, wie stelle ich Speed her?
Ne? Oh ja,
kleines Tutorial.
Da habe ich mir auch gedacht, Justus als wandelndes Lexikon, soll er jetzt Karl sein? Karl der Computer?
Der Walter White ist
das. Ja, genau, Walter White, der drei Fragen
stellt. Machst du ganz einfach.
In einem illegalen Herstellungsprozess. Ich kann das übrigens besser als jeder andere.
Genau. Ja, also man erfährt was über Drogen tatsächlich nochmal, ja, über Speed und wie gemein es eigentlich ist, dass aus denkbar legalen Mitteln das dann hergestellt wird. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste das nicht.
Ich wusste das auch nicht, aber ich glaube, Speed ist auch jetzt gar nicht mehr so ein Thema wie in den 90ern.
Ja, vermutlich nicht.
Das ist ja weil Koks ist billiger geworden, weißt du?
Ist das so?
Ja.
Ja gut, in Kalifornien kannst du jetzt eine Marihuana, ist jetzt legal und Adderall kriegst du, glaube ich, auch hinterhergeschmissen.
Ja, gut. Ja.
Genau, aber Hanno, du hast es gerade schon gesagt, sie sammeln jetzt nochmal und Bob ist auch derjenige, der sagt, wenn Mr. King drin hängt, müssen wir die Hintermänner ausfindig machen.
Ja.
Wir müssen klären, wo ist Mr. King hingebracht worden und wir müssen uns den Laden angucken.
Warum eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum eigentlich? Das
warum müssen die sich da in dieser Szene den Laden angucken? Aus
blindem Aktionismus. Ja, ich denke, sie haben ja eigentlich schon, wenn man, dann machen wir es doch, sie gehen dann ja auch dahin. Das ist ihre erste Aktion. Sie gehen nachts in diesen Laden rein.
Ja, nee, ihnen ist vor allem noch mal kurz, sie können über eine Hintertür, von der kein Mensch was weiß.
Nein.
Ja, finde ich schon mal Quatsch.
Ja.
Also wenn die Polizei so einen Laden auseinander nimmt, finden die eine scheiß Hintertür. Ja, ja, schon wieder Hintertür.
Gertrude!
Ja, mein Gott, es ist nun mal eine Hintertür.
Ja, Notausgang.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja, sie finden die, die müssen sie aber freischaufeln. Die ist irgendwie vom Altglas überdeckt. Und gehen dann rein. Und dann sehen sie sich um. Und es ist für eine Durchsuchung erstaunlich aufgeräumt. Ja,
ja,
so.
Ja.
Und sie sagen, die Polizei muss also einen zielgerichteten Hinweis bekommen haben. Einen Hinweis, den wir im Übrigen nicht bekommen haben.
Ja, richtig, weil wir haben dem Telefonat überhaupt nicht gehört. Ne? Nee.
Ja, doch, natürlich.
Nein.
Aber nicht, wo die sind, genau.
Aber nicht, wenn ich diesen Anruf bekommen hätte, hätte ich erstmal den kompletten Laden auseinandergenommen.
Ja, natürlich. Ja,
doch. Direkt, schauen Sie mal unter der Ladentheke nach.
Sagt die unter der
Ladentheke? Ja, okay. Das ist schon sehr konkret.
Ja, trotzdem die Polizei, die dann sagt, okay, wir haben unter der Ladentheke, da war tatsächlich was.
Ja,
ist
gut.
Bestimmt alles.
Ja, die Polizei ist ja unfähig. Ne? Das stellt sich in dem Fall ja schon auch raus.
Ja, was auch nochmal eine sehr interessante Geschichte ist am Schluss. Ne,
aber genau, der Hinweis ist schon sehr konkret.
Ja.
Und naja, gut, trotzdem hätte die Polizei nochmal alles durchsucht. Hundertprozentig.
Ja, aber egal. Die drei Fragezeichen stellen ja selbst fest, oh fuck, wenn wir jetzt noch mehr Drogen finden würden, dann müssten wir ja auch alles durchsuchen. Boah, wie aufwendig ist das denn? Also...
Ja, gut, es ist auch nicht deren Aufgabe, aber die Aufgabe der Polizei wäre es schon.
Ja, aber der Witz ist natürlich, was wollen sie?
Ja.
Haben sie gedacht, da liegt noch ein Zettel, hier ist mehr Rauschgift?
Ja.
Oder, so.
Ja, nee, keine Ahnung, aber es dient ja letztendlich, also ich habe den Eindruck, diese Szene dient einfach nur zu verdeutlichen, dass dieser Hinweis sehr konkret war und dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja. Aber
ich finde es auch überflüssig.
Spannende Atmosphäre, ne? Man denkt, oh, nachts da im Kiosk, wer weiß, kommen nochmal die Leute, die ihm was untergeschoben haben, wieder oder nicht.
Ja.
Es ist an sich eigentlich eine spannende Geschichte.
Aber es ist schon auch, es gab so einen Satz, wo ich auch dachte, das ist nochmal irgendwie auch Zielgruppe Kinder, wird auch nochmal deutlicher, weil die da zu dem Laden hingehen, die gucken sich um, ist irgendwo Polizei in der Nähe und dann ist, glaube ich, Peter sagt dann auch, hier ist auch kein Mann hinter einer Zeitung mit Löchern drin.
Aber das ist erst in der zweiten Szene, ne, wo sie das zweite Mal da hingehen.
Das ist jetzt.
Ja, ist das da schon?
Das ist so ein blöder Spruch, weiß ich nicht, es ist halt so ein bisschen... Wie sich Kinder das halt auch vorstellen.
Ja.
Und es ist halt natürlich auch eine Kinderhörspielreihe.
Peter sagt es halt schon so ein bisschen mit einem lachenden Auge, ne?
Ja.
Ja.
Die Frage ist halt, oder die bleibt, was hätte ein Drogenfund verändert? Also wenn sie jetzt Drogen gefunden hätten, noch mehr. Jetzt, wenn ein Monogramm von Malcolm King drauf gewesen wäre, dann hätten sie, alles klar, die Sau, die war es tatsächlich, oder?
Nee.
Also irgendwie ist es überflüssig.
Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn sie jetzt klar haben, dass sie sich einmischen wollen, ist es schon irgendwie logisch, dass sie da als erstes nachgucken.
Es wird ja nachher nochmal schon relevant, wo sie Malcolm nachher treffen, dass sie im Laden waren.
Ja.
Ja, komm, anscheinend.
Ja.
Gut, ich sag mal, den ganzen Fall hätte man natürlich abkürzen können, indem man einfach... Mr. King mal anspricht, was da los, der sagt, geh zu meiner Mutter und dann ist fertig. Aber
selbst
gut.
Das ist egal. Wir kommen da nochmal hin. Wir gehen Schritt für Schritt. Gehen wir die Sache
also,
durch. Und wenn es 2 Stunden dauert.
Sie sagen halt, klar, irgendwie, wir können hier nichts erkennen. Wir dürfen hier selber auch im Laden keine Unordnung machen, damit wir keine Spuren verwischen, damit wir aber auch nicht Mr. King weiter in die Scheiße reiten und selber noch den Eindruck vermitteln, hier seien noch Komplizen zugange gewesen. Ja. Deswegen ziehen wir uns zurück und nutzen Kontakt zur Polizei, um irgendwie rauszufinden, wo ist Mr. King hingebracht worden. Ne?
Ja.
Genau, das erfahren wir aber, glaube ich, nur vom Erzähler.
Ja.
Ne? So, interessant, das haben wir voll vergessen. Sie erwähnen noch einen Mr. Hoover, ihren ehemaligen Vertrauenslehrer, der wohl sehr engagiert gegen Drogen war und bei einem Sportunfall in den Bergen umgekommen ist, wo man als Hörer oder Hörerin ja auch denkt, hoho, da hängt
wieso ist denn
zusammen,
der da umgekommen?
Ja, so. Genau.
Ja.
Der ja auch mit Mr. King befreundet war anscheinend.
Mhm.
Und
aber das kommt da in der Szene noch nicht vor.
Das kommt in der Szene noch nicht vor, aber man fragt sich trotzdem, okay, da geht was. Also so, das finde ich nochmal ganz spannend, weil das so eine Lunte ist, die nachher nicht zündet.
Irgendwie. Ja, genau.
Ja. Ja, also sie rufen Inspektor Kotter an und der stellt einen Kontakt zur Rechtsanwältin von King her. Und die nimmt dann diese, wie heißt sie, Hester Dorton, nimmt den Justus dann mit ins Gefängnis.
Ist das nicht die gleiche Sprecherin von Tal des Schreckens?
Ach, die ist ein bisschen weicher bei Tal des Schreckens.
Ja, aber so. die da entführt worden ist sozusagen.
Kannst du Fragen nicht stellen, ohne die Antwort zu haben.
Mensch. Ja, es tut mir leid.
Ich hätte mal hier recherchieren müssen. Hallo, ne? Das ist so.
Nee, du, das ist hier nicht meine Aufgabe.
Ja, gut, es kann sein.
Marianne Bernhardt heißt sie.
Aber ich finde die Stimme total nett.
Ja, das ist so eine
total freundliche Stimme.
Ja.
Die kann überhaupt nichts Böses im Schilde führen.
Ich stell mir die auch eher hübsch vor. Ja. Aber das ist so meins.
Das hat mehr mit dir zu tun.
Ja, genau.
Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen?
Ja. Nix.
Ja, lass mal das einfach so stehen.
Laura McLaughlin vor.
Ja, die ist dann wirklich eher so Tante Mathilda.
Und Tante Mathilda ist nicht hübsch.
Okay, bevor ich mich hier weiter.
Für Onkel Titus bestimmt.
In die. Genau. Justus kommt ins Gefängnis rein.
Justus kommt gleich ins meine Gefängnis. E-Mail-Kasse um die Ohren.
Ja. Auch eine Szene, die, finde ich, vom Sounddesign sehr, sehr ausgeschlachtet wird. So mit allen Türen und Schlüssel klappern und die durch Gänge gehen und
die
so.
Sind ja wirklich,
das
also
dauert alles sehr
so
lange.
Unfreundlich.
Ja, die sind übertrieben unfreundlich.
Ja, genau. Mir kam es auch übertrieben. Weiß ich denn nicht. Du kommst ja rein.
Mir ist nichts anderes bekannt.
Ja.
Also total ätzend irgendwie.
Ja, also ich fand es erstmal, sollte für mich so diese Kulisse aufgebaut werden, dass das halt alles schon, das ist schon sehr ernst und die verstehen halt keinen Spaß und nehmen alles sehr genau.
Vollkommen
und
spaßbefreit.
Das finde ich auch irgendwie eine coole Szene, dass man halt irgendwie in so ein Gefängnis mal mitgenommen wird und Kinder natürlich an der Stelle eben auch vermittelt bekommen, die muss Ausweis vorzeigen und du wirst durchsucht und auch so ein bisschen süß, dass mittlerweile, glaube ich, jede Kontrolle am Flughafen krasser ist als das da im Knast. Was? Der musste sogar seinen Gürtel ausziehen.
Mimi.
Aber
sei mal froh, dass der keinen Handschuh angezogen hat, der Mann.
Du wirst halt irgendwie, finde ich, so szenisch schön mitgenommen, so in den Knast. Ja. Und
Ja, genau. Und dann kommt auch King schon. Also sie kommen in einen Raum, der quasi geteilt ist durch ein Gitter, wenn ich das richtig sehe. Ne? So, also sie
und er fragt auch vorher nochmal, ob er mit Malcolm alleine sprechen kann.
Ja, stimmt.
Was diese Frage nun wirklich soll, weiß ich auch nicht, weil er rudert ja nachher sofort wieder zurück und sagt, nicht, dass ich irgendwelche Geheimnisse habe. Nein. Ne? So, aber ich wollte halt nur mal wissen. So,
ich meine, es ist, weil sie nicht wissen, ob sie der Anwältin trauen können. Weil sie ja dann doch glauben, irgendjemand hat den reingelegt.
Ja, aber auch, also ich finde, Justus stolpert da irgendwie so ein bisschen rein, als hätte er überhaupt keinen Plan.
Ja.
Also Justus hat normalerweise ja immer irgendwie schon den totalen Plan parat, aber da gerade gar nicht.
Obwohl er ja an anderer Stelle sagt, dass er nicht dafür sei, von einer Sache in die nächste zu stolpern.
Ja, ja, also,
genau. Ist genau das, was passiert, das ganze Hörspiel durch.
Ja. Also er stolpert da halt irgendwie rein in so ein Gespräch, was ganz komisch gar nicht irgendwie läuft.
Ja.
Und er sagt da irgendwie so total verquaste Sachen. Also dieser Dialog, der geht ja
gut.
Also der ist ja schon, also
die Schule ist ganz schön in Aufregung wegen ihm.
Wäre ich da Wärter, da würde ich aber ganz schnell sagen, hört mal, soll ich da mal ein Protokoll von anfertigen hier?
Sagt er doch quasi. Also es ist ja so, ne? Der Justus sagt ja, oh, die Schule ist ganz schön in Aufregung. Und der so, ja, das verstehe ich voll und ganz. Ne? So.
Ja, er sagt aber auch, ihr müsst aufpassen, wer auch immer dahinter steckt, hat überhaupt keine Skrupel. Bis dahin ist das Gespräch wunderbar. Genau.
Und er sagt ja, er sagt, die Schule ist ganz schön in Aufregung. Ja, verstehe ich. Was ist mit Ihnen? ja, bin eine Falle getappt wie eine besoffene Maus. Also auch er weicht dieser Sache aus irgendwie so. Weil der, ich habe nachher auch beim Recherchieren hier überlegt, was erzählt er ihm eigentlich? Erzählt ja. nichts.
Es ist auch tatsächlich, wie du sagst, es ist so verquatzt irgendwie, weil...
Ja, und dann kommt so dieses, wir waren in ihrem Laden irgendwie hier, also wir haben, aber wir konnten noch irgendwie nichts einkaufen.
Es wird halt so Codewörter und so Geheimsprache etabliert,
Matata, ja, genau.
Die halt irgendwie noch überhaupt gar nicht Sinn macht und wo auch irgendwie weder King noch Justus so einen vernünftigen Startschuss zu geben. Und irgendwie ist das ein Wunder, dass diese Kommunikation überhaupt dann funktioniert.
Ja,
oder?
Und ist aber trotzdem auch, wie du sagst, ein Wunder, dass der blöde Wärter nichts mehr hat. Ja. So. Ich hab den Sparschäler für deine Mutter neben die Marmeladengläser gelegt. Zwinker, zwinker, nach Snowboard an mir.
Was? Ihr wart wirklich im? Ja, waren wir. Weißt du, also so, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dieses Gespräch ist ja dann nach 20 Sekunden auch schon vorbei.
Ja.
Wo die Anwältin insistiert, weil sie muss, weil sie ist ja Anwältin. Ne, und sagen muss, das war noch nicht mal 5 Minuten, ist mir egal. Ne, so, ich könnte mir vorstellen, ja komisch, dass das Gespräch auch deswegen beendet wird. Weil er sagt eben. Ja auch, es ist verboten zu flüstern und er flüstert ja total munter weiter. Ja, so wo ich mir denke, so nee. So
verstehe ich das eigentlich auch, dass der, aber er sagt es nicht nochmal. Er hätte ja sagen sollen, so jetzt reicht, das ist auch zu Ende. Ne?
Es ist so dieses zu laut zum Telefonieren, zu laut zum Telefonieren, zu laut zum Telefonieren. Du kannst ja nicht flüstern, du verstehst übrigens gar nichts. Weißt du, so, es ist da so nebensetzt.
Hallo! Outrage. Ja,
auf jeden Fall verständlich aus der Sicht des Wachmanns, der sagt, hier werden versteckte Botschaften ausgehandelt.
Ja.
Was die beiden, das kann gar nicht sein, du hast gar nicht verstanden, was wir Geheimnis besprochen haben.
Ja, aber ungerecht. Also es ist auch, wie kommt Justus auf die, also Justus ist ja derjenige, der als erster diesen sowas Codewort benutzt, im Sinne von, steht denn noch was auf dem Einkaufszettel? Weil vorher sagt er halt, wir waren halt im Laden, ne? Sollten wir nicht die verderblichen Lebensmittel ins Gefrierfach legen? Das hat noch sowas ganz Praktisches, keine Ahnung.
Es ist Bullshit. Der Laden ist gesperrt.
Aber
der ist versiegelt. Da darf keiner rein. Und das wissen wahrscheinlich auch die Schließer da.
Also auf jeden Fall das Schließer mit Erfahrung, wo man Justizvollzugsbeamte sagen soll.
Ja,
okay. Als Justizvollzugsbeamte mit Erfahrung weißt du, da geht's gerade um irgendwas.
Ja, sicher.
Aber es ist total seltsam, dass die beiden wissen, dass jetzt da so ein Code funktionieren kann. Aber gut, es ist letztlich so, dass Mr. King sagt hier, Justus, ich habe ein Mitbringsel für deine Mutter, einen Sparschäler. Den habe ich dir bereitgelegt. Der liegt neben den Marmeladengläsern.
Aber er flüstert das.
Ne? Und dann, tschüss.
Ja.
Hakuna Matata.
Ja, was weiß er? Ja, genau, er sagt ja noch Hakuna Matata.
Was total untergeht in der Abmischung.
Aber das ist auch gut.
Aber das ist ja nachher wichtig. Aber die Frage ist wirklich, was weiß King zu diesem Zeitpunkt eigentlich?
Ja.
Eigentlich nix.
Was weiß Justus eigentlich zu diesem Zeitpunkt?
Ja, nix,
eigentlich
aber das ist ja okay. Also er fartet sich ja, dass er vom Sparschäler mehr weiß dann.
Was weiß die Anwältin in dieser Situation?
Dass eigentlich schon eine Menge.
Ja, klar.
Ja, gut, aber die nächste Szene, auch da finde ich, Geräusche sind toll, aber die lassen sich echt in der Folge unglaublich viel Zeit. Also wie lange dauert das, bis die jetzt aus dem Knast raus sind und Atmo hier und Atmo da, bis dann klar ist, sie sitzen im Auto und da wird ein Gespräch jetzt fortgesetzt zwischen der Anwältin und Justus. Das zieht sich schon ziemlich, aber gut.
Ja, und Justus will wissen, ob eigentlich der Malcolm King mal freikommen könnte auf Kaution. Und die Anwältin druckst du herum. Und dann rückt Justus damit raus. Und das ist, finde ich, recht schön, dass er eine gute Beobachtungsgabe hat. Er sagt, ich habe gesehen, wie routiniert der dem die Arme hingehalten hat mit den Handschellen. Das ist nicht das erste Mal, dass der im Knast sitzt.
Ja. Ja.
Knast, die erkenne ich. Oh, eine Knastträne unterm Auge.
Ja.
Am AR auf dem T-Shirt. Aber ja, und die Anwältin nimmt das zum Anlass, diese scharfe Beobachtungsgabe, um zu sagen, ich muss eh mit euch reden. weil der Malcolm Kimmy gesagt hat, dass ihr ganz pfiffige Kerlchen seid. Mhm. Ja, aber nicht jetzt. Ich muss haben einen anderen Termin.
Genau. Morgen Nachmittag verabreden sie sich.
Genau. Ja. Ja, okay. Kann man so machen.
Kann man so machen. Und auch, ich finde, die nächste Szene ist auch, wie viele andere, so sehr klar und straight. Ne? Irgendwie die drei Fragezeichen unterhalten sich. Wie war das Treffen? Justus erzählt von der verschlüsselten Botschaft.
Ja. Wobei er Peter erstmal erklären muss, was eine Sparschelle ist.
Genau, Bildungsauftrag
ja. diesmal. Lernt man auch wieder. Ja. Ne? Ja. Woanders lernen wir was über Perlenzucht, hier lernen wir, was eine Sparschelle ist.
Ja, genau.
Da nochmal ein Hinweis darauf, dass die Frau Henkel-Weidhofer Schwäbin ist. Ne?
Der Sparschäler
ist wichtig. Ja. Mein Vater.
Das hätte eigentlich Spätzlespresse sein sollen.
Ja, das war wahrscheinlich Verlag, vom Verlag nicht
durchgedrückt. Das ist natürlich auch Quatsch, weil da kriegst du halt kein Speed durchgedrückt.
ich muss Speed pressen. Ja, mit dem Sparschäler, dass es nicht zu viel runtergeht, ne? Das kommt Speed.
Also, ja.
Jetzt, Moment, halt mal mich nicht für doof, aber ist Speed jetzt nicht pulverförmig?
Nein, das wird da dann gepresst. Ach so. Da ist ja genau diese seifengroßen so Stücke sind ja dann offensichtlich so.
Ja, die kriegt man dann halt immer noch wieder pulverig, glaube ich, oder?
Ja, also, okay.
Ja.
So wie, keine Ahnung.
Ja, ich meine, du ziehst ja keinen Seifenblock durch die Nase.
Ja, klar. Also,
besser
dran.
Besser nicht.
Leckstein, genau.
Oh. Wie so diese Leckkröte.
Ja, oh Gott.
Ja, aber Justus weiß natürlich, dass Mr. King weiß, ne, dass er nun mal irgendwie bei Tante Mathilda wohnt und nicht bei seiner Mutter. Insofern ist klar, da ist irgendwie Misstrauen angesagt. Und ich finde, die Rätselidee ist ja ganz schön, aber eigentlich ist es total auch da wieder verschwurbelt. Ne?
Ja.
Mr. Also, King sagt, für deine Mutter. Und dann sagt...
Deine Mutter.
Deine Mutter, genau. Deine und dann Mutter, sagt Alter. Peter, ja, aber wenn er doch meine Mutter meint, dann meint er ja wörtlich meine Mutter, also seine Mutter. Ja. Also für mich ist das ziemlich...
Es ist nicht logisch.
Hin und her. Ne?
Es ist nicht logisch, dieses Rätsel. Da hätte man mehr rausholen können.
Jetzt muss Justus Eich warten, bis Albert Hitfield ihn anruft und sagt, ich hab das Grab deiner Eltern gefunden. Da ist der Sparschäler.
Ja.
Oh je. Ja, also dieses Rätsel ist irgendwie komisch.
Ja. Bob fragt sich auch, wozu er überhaupt in Rätseln spricht. Und das ist eine berechtigte Frage.
Genau.
Ja.
So.
Ja, richtig. Und Bob bringt halt, glaube ich, auch rein, entweder er hat Geheimnisse vor den Vollzugsbeamten oder er hat Geheimnisse vor der Anwältin.
Ja.
Das bringt er auch nochmal mit rein, dass das trotzdem auch sein könnte. Ne?
Genau. Er hält es aber für nicht wahrscheinlich, glaube ich. Beides nicht.
Ja.
So.
Kommt da nicht auch Peter irgendwie mit der Idee, hört mal Leute, wer profitiert da jetzt eigentlich von?
Nee,
später. Ist da nicht schon? Okay.
Ja. Weil jetzt ist genau, wo ich meine, das ist total straight, weil jetzt ist, gut, hier, deine Mutter, meine Mutter, aber klar ist Sparschäler.
Der Sparschäler muss hier.
Und da auch kein Codewort, weil das wo soll der sein? Neben den Marmeladengläsern? Das scheint dann so wörtlich zu nehmen. Also müssen wir wieder in den Laden.
Ich hätte ja dann gedacht, dass Sparschäler ein Codewort ist.
Zum Beispiel.
Keine Ahnung, seifenartiger Milchblock.
Klar, ist total logisch.
Ja.
Genauso verschwurbelt.
Ja. Naja. Naja, aber sie fahren halt jetzt wieder zum Laden zurück. Und jetzt, simsalabim, ist die Szene eine andere, weil der Laden ist total verwüstet.
Und wo ich jetzt ja logisch fände, ne? Einfach mal so ins Blaue hineingedacht. Jemand von den Vollzugsbeamten hätte gehört, wie er sagt, der Sparschäler liegt für dich bereit und die sich denken, oh, dann gehen wir mal in den Laden gucken. Ne?
Haben wir vermutlich, oder ja, weiß ich.
Aber nicht so dieses, ne, wir verwüsten den jetzt irgendwie um hier...
Damit keiner den Sparschäler findet.
Naja. Nee. Oder halt einfach zu sagen, oder nehmen wir den halt mit, ne?
Ja.
Naja.
Es ist jetzt mal, ich weiß nicht, ob man da vorgreifen kann, aber es ist ja so, dieser Sparschäler wird gefunden. Ne? So. Und in einer Schachtel. Ne?
Ja.
Trotz allem, obwohl es so total zerstört ist, hat Justus Glück und tritt quasi auf den und findet den in so einer Schachtel zusammen mit ein paar Abschabungen von dem Rauschgift.
Ja.
Das hat vermutlich Malcolm King als wichtiges Beweisstück beiseite geschafft. Moment mal, da ist doch ein ganzer Milchblock, den die Polizei rausgeschafft hat.
Mhm.
Und
nee, das, hä?
Die Stefan, Polizei
da hast du doch aber dann den Twist unterschlagen. Mhm, natürlich weiß der von dem Milchblock, natürlich, aber
ja.
Da willst du doch jetzt nicht die komplette Auflösung schon vorwegnehmen, oder?
Ja, dann warten wir halt.
Warten wir mal ein bisschen. Ja.
Warten wir halt, aber trotzdem ist es komisch.
Weil natürlich will er, dass der komplette Block gefunden wird.
Er will ja.
Deswegen ruft er doch die Polizei an.
Ja,
aber.
Ja, die Polizei wird ja von Laura McLaughlin. Ja,
aber er steht ja daneben. Und sagt ausgezeichnet.
Ah, er war das.
Ja.
Ist das Malcolm King?
Ja.
Okay. Ja, dann ist er noch unwahrscheinlicher. Warum sammelt er den Beweisstück?
Ups, jetzt
noch?
Haben wir aber schon
Spoiler. Jetzt haben wir aber Spoiler. Alles verraten. Oh.
Also ich
wir
will,
machen heute früher Schluss. Komm.
Ich will, dass die Polizei bei mir die Durchsuchung macht.
Damit ja, weil ich will den Knast.
Ja, ich will den Knast. So, jetzt warum schäle ich denn noch was ab von dem Speed, weil ich selber durch die Nase ziehen will vielleicht, aber nicht, weil ich noch Beweismittel brauche. Die sind doch bei der Polizei, die Beweismittel.
Ja, jetzt. Gut, aber jetzt hast du ja aber auch Holter die Polter eine krasse Logiklücke entdeckt, da gibt es mehrere von. Ne?
Ja,
aber
Ja, musste ne? ich jetzt. Ich kann nicht bis zum Schluss warten, wenn es zu viele sind.
Es ist so. Ja, erstmal.
Also was er auf jeden Fall gemacht hat, können wir festhalten. Er hat mit einem Sparschäler ein Stück von einem Block Speed abgeschält.
Ja.
Ja, schön sparsam. Ja, um das als Beweismittel zu benutzen für weitere Laboruntersuchungen oder irgendwas. Ja,
um dies Anführungszeichen als Beweismittel.
Ja.
Ja, genau.
Genau.
Und erstmal muss man ja nochmal sagen, also die kommen ja in den Laden und der ist ja nicht nur irgendwie verwüstet im Sinne von, da hat jemand was gesucht, sondern da hat ja jemand mit sehr viel Mühe, sehr viel Sauerei gemacht. Auch das wird ja wieder leidenschaftlich geschrieben und in Szene beschrieben und in Szene gesetzt, dass da irgendwo Mayo und was nicht, also richtig fette Sauerei und Matsche gemacht, einfach nur um möglichst viel kaputt und dreckig zu machen.
Die Mafia kommt zur
Geisterkunde. Und
jetzt äußert übrigens Peter seinen Verdacht, ne? Dass er sagt, das könnte ja sein, dass da Laura McLaughlin dahinter steckt, der ein ähnliches Kiosk zwei Straßen weiter gehört und die sehr unter Malcolm King leidet, konkurrenzmäßig.
Naja, und wer hat da eigentlich was von? Der Gedanke ist ja auch gar nicht
das
schlecht.
Das ist einer der wenigen guten Gedanken. Ja, das ist doch klar. Ki Bono, ja, wem nutzt es so? Also, und das müsste man sich auch fragen. Und Justus fragt sich noch halt, warum zum Beispiel diese Verwüstung die Polizei noch nicht entdeckt hat. Ne?
Ja.
Also ob es so ist, dass die das Interesse an diesem Laden verloren haben. Und das stimmt schon. Also die Polizei ist herzlich unengagiert. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich zum Plot eigentlich gehört. So, aber
Naja, aber ich meine, sie kommt ja jetzt.
Genau.
Schließlich. Ne? Also sie könnten sie ja in Flagranti erwischen mit Drogen in der Tasche bei Malcolm im Laden. Da kommt ein Auto vorgefahren und die drei Fragezeichen verziehen sich erstmal in den Keller und wuseln da rum und verstecken sich. Die werden natürlich sofort entdeckt von der Polizei. Halt, stopp! Ja, so, und die stellen sich erstmal auf ahnungslos, wir helfen hier nur aus. Und
sind sie schon im Hinterhof oder sind sie im Keller? Ich meine, sie wären im Hinterhof.
Ja, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hört man sie Flaschen räumen.
Ja.
Also sie stellen wohl scheinbar Pfandflaschen in Kästen, so um möglichst unauffällig zu wirken. Das ist clever. Und ich finde auch sehr geil, wie die da sprechen und wie das alles irgendwie so geregelt wird. Und die dann sagen, ja, wir helfen hier einmal die Woche aus und wir helfen dem eigentlich nur und wir wollten hier die Pfandflaschen wegbringen und so. Und dann, hier ist ja alles total verwüstet. Und wo die dann reinkommen und sagen, oi.
Wer macht denn so?
Ich meine, eigentlich ist aber auch dieses ganze Theater vorher total unnötig, weil die einzige Joker-Karte, die sie ziehen müssen und ja dann auch ziehen, ist, wir kennen Inspektor Cotta.
Ja, aber es fällt ja sogar dem Polizisten auf. Ja. Also der Polizist war ja eigentlich schon auf dem Trichter zu sagen, ich nehme die Personalien von den drei Jungs auf und schick die nach Hause.
Das machen Polizisten ja immer. Ja.
So, ja, aber ich meine, an so einer Stelle,
klar.
Durchaus normal, vernünftiges Verhalten für einen Polizisten.
Ja, aber da recherchiert man natürlich weiter und fragt sich natürlich, hey, Moment, der war auch im Gefängnis bei Mr. King, also so.
Ja.
So, ne? Ja. Also das hat schon ein Nachspiel.
Aber die sind über jeden Zweifel erhaben.
Weil sie kennen ja Cotter.
Ach, glaubst du, da gab's dann was, so, der so, ey, lass mal recherchieren, oh, düt, die sind immun.
Nee, die kennen ja dann, die Name kommt denen dann bekannt vor.
Genau, und Polizisten, die, kommt das ja schon bekannt vor.
Die kennen halt die drei Fragezeichen, ja, Moment, und wissen auch, dass Inspektor Kotter die kennt. Und insofern ist das so dieses, jetzt hört mal auf hier, Stress zu machen, schert euch weg.
Ja, ja, genau, zack, zack, nach Hause.
Wir lassen das mal hier, wir lassen es auf sich beruhen und haut aber ab. Ja. Lasst uns jetzt mal in Ruhe gucken, stört uns nicht weiter.
Bob hat aber wunderschön dieses Päckchen mit dem Sparschäler und den Drogen aber noch schön vorbeigeschmuggelt und so. Und ihnen fällt noch mal auf, dass das wirklich eine heikle Situation war. Weil hätten die die eine Minute vorher erwischt in dem Laden mit den Drogen in den Händen, wäre es schon ganz schön scheiße gewesen.
Ja, also. Sparschäler. Auch ein Sparschäler, damit macht man doch Speedseifen, macht man das schon was Sachen ab. Weiß doch jeder.
Ja, aber Peter ist ja schon auch derjenige, der dann, so wie du, Stefan, sich zumindest die Frage gerade stellt, warum hat der Malcolm King das überhaupt gemacht? Weil wenn er wusste, dass das Zeug in seinem Laden ist, warum hat er nicht das ganze beschissene Speed einfach
genommen,
verschwinden lassen
und verkauft?
Und dann kann die Polizei ja kommen, aber die wird halt auch nichts finden. Weil jetzt ist er halt im Gefängnis und im Gefängnis kann er jetzt auch nicht viel machen.
Ja. Ne? Und genau, die Frage, was will er da im Gefängnis? Eine Frage, die
bleibt.
Ja. Aber guck doch mal weiter. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall sehr heldenhaft. Ne? Also,
du hast auch irgendwie dumm. Schließt sich aber ja nicht immer unbedingt aus. Also
Also mich hat so auch nochmal bräunlich-grüne Splitter. Ich dachte immer, Speed wäre weiß, aber
ich weiß es auch nicht.
Aus, ja.
Vielleicht haben sie es ja doch wieder mit Hasch verwechselt.
Und das erste Mal fällt der Name Laura McLaughlin, was ja eigentlich lustig ist.
Also, McLaughlin?
Laura McLaughlin, ja. So irgendwie ein witziger Name, ne, der so gar nicht zu ihr passt. Ja. Als nächstes wollen sie dann endlich, was eigentlich logisch ist, ne, die Konkurrentin aufsuchen und gehen mit dem Ziel,
den Zahn fühlen.
Mit dem Ziel, an ihre Fingerabdrücke zu kommen in diesen Laden und machen etwas, was ich schon gut finde.
Wobei Peter ja echt dafür ist, ihr das direkt aus Butterbrot zu schmieren und so, ne? Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen. Ja. Aber dann hätten sie vielleicht, okay.
Ja, und da sagt er dieses Komische, er sagt, ich habe es als Zitat nochmal aufgeschrieben, schließlich gehört es zu unseren eisernen Grundsätzen, bei der Aufklärung eines Falles nicht einfach von einem Schritt zum nächsten zu stolpern. Und genau das machen sie. Ja. Und da ist es vielleicht, das ist vielleicht nicht die richtige Sache, da direkt die Frau zu konfrontieren, zu sagen, hey, du hast da was davon. Aber wer weiß, vielleicht hätte es eine Abkürzung gegeben. Sie deutet es ja an, nachher. Also sie sagt ja, ich weiß, warum ihr hier seid. Womit ich die, mit welchem traurigen Anlass ich die Ehre eures Besuches habe oder so ähnlich. Ja. So begrüßt sie sie, ja.
Ihr kommt doch sonst nie nach hier.
Genau.
Ihr geht doch immer zu Malcolm.
Ja, ihr Schweine. Bin immer noch sauer.
Naja, auf jeden Fall bestellen sie alles aus Glas, was sie kriegen können. Ihr fällt auch dieses geile Spielchen noch. Und ihr dann sagt so, nein, Fettfinger. Das gibt es hier nicht.
Ja, ja.
Das ist ein vernünftiger Laden oder irgendwie sowas.
Wobei, also, er bestellt einen Hamburger
zuerst einen
und bekommt eine Frikadelle.
Ja.
Also, da wäre ich schon nicht zufrieden mit. Ne? Ja. Ja, ist, also,
jetzt kriege ich Hunger.
Ja, habe ich schon lange.
Und vor allem, ganz kurz, die Stimme. Ja. Kommt euch die nicht auch sofort bekannt vor?
Ja, das ist cool. Du weißt dann, und das finde ich super, und das ist erste dickes Lob an André Meininger, der da was rausgeholt hat, dass du nämlich tatsächlich, glaube ich, auch als Hörer denkst, Alter, das ist er.
Das ist doch die vom Anfang.
Ja, ist das nicht Marianne Kehlau? Und daher, also das ist wirklich eine klasse Sache. Du weißt, das ist die der Fratlatt hat, das ist die richtige, jetzt sind sie auf der richtigen Spur. Aber warum hat sie es gemacht? Ist es so, wie Peter sagt, was logisch ist, sie will den Konkurrenten ausschreiben, was ja eigentlich auch die einzig plausible Geschichte ist.
Ja, kriegst du aber auch anders hin als mit einem Haufen Speed.
Der ist toll.
Also ja, es ist irgendwie, also es ist so ein bisschen krass, ne?
Ja. Ist schon teuer, ja.
Aber es ist bis hierhin die logische, also das, was sich
logisch
erschließt. So, auch recht mit Blick auf den Anfang und das Anschwärzen von
Mr. King. Was mich dann allerdings wundert, ist, sie haben doch von Mr. King irgendwie den Hinweis bekommen, sich mit seiner Mutter auseinanderzusetzen.
Ja, ja.
Ja. Ne? So, warum rennen sie jetzt erstmal zur Trulla in den Laden, als mit dem zu sprechen? Also, ne, sie haben den Hinweis von King. Und ich finde, dem sollte man Priorität einräumen.
Ja, stimmt. Auf der anderen Seite, sie haben den Hinweis mit dem Sparschäler. Und so wie ich mir das vorstelle, ist quasi der Laden von der McLuffin ja quasi direkt dran. Das heißt so, ja. Ganz ehrlich, das liegt so auf dem Weg. Lass mal kurz reingehen.
Haben
die
den Sparschäler mit den Drogen noch in der Tasche?
Ja, ja, die gehen ja auch direkt rüber. Ja. Ne? Also ja. Das ist quasi so noch auf dem Weg. Das macht schon Sinn.
Ja. Ja. Aber da nochmal kurz die Frage, was sollte eigentlich das Hakuna Matata?
Damit ich wollte andeuten, dass seine...
Willst du das auch jetzt schon verraten?
Ach so, ja, Entschuldigung.
Na, okay, also dann...
Wenn sie Spoiler! Suchen, ne?
Nein, später. Ja.
Aber sie verlassen den Laden, ne? Haben ja dann die Fingerabdrücke glücklicherweise bei Bob nochmal Kirschmarmelade bestellt. Was, ne? So,
also das ist schon ein bisschen Marmelade Slapstick bestellt. Auch.
Ja,
also
schon.
Das ist schon,
das ist schon cool, wenn Peter dann so, ah, fuck. Die so, ach, auch hier sind Fingerabdrücke drauf. Und Peter so, jetzt will ich Apfelmarmelade, bitte.
Ja, sie macht sich ja total verdächtig auch. Ja. Ne? Weil, oh, hier hast du das Glas. Ah, nee, Fingerabdrücke.
Aber ich glaube, sie muss sich ja gar nicht mehr so wahnsinnig verdächtig machen, weil sie sagt ja schon am Anfang, wo die Jungs reinkommen, ja, ich bin total verdächtig.
Ja. Ich weiß, ja. Also es ist schon komisch. Sie ist so offen und es stimmt schon. Sie gehen ja auch raus und beömmeln sich ja eigentlich ein bisschen darüber, dass sie sagen, ah, die hat erwartet, dass wir sie drauf ansprechen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das macht die ganz verrückt. Ja, auf jeden Fall. So.
Ja.
Ja, kann man denken. Ne?
Aber machen tun sie jetzt nichts mehr mit den Gläsern und den Fingerabdrücken.
Man hätte das Gesprächsangebot ja viel annehmen können.
Kurze Quizfrage, wie viel bezahlen sie?
$9 nochmal was.
Ja.
Also recht viel, fand ich.
$9.20 für so ein bisschen Marmelade.
Ja, und einen Hamburger.
Ja,
Frikadelle. Ja, guck doch mal.
Ja, gut.
Da kannst du aber beim...
Aber die machen damit jetzt nichts mehr, ne? Also mit den Fingerabdrücken wird nichts gemacht oder kommt da im Buch irgendwas?
Die vergleichen das tatsächlich und stellen fest, dass keine Fingerabdrücke von dir dabei sind. Im Buch. Ja. Ja, so, da wird es verglichen.
Ja.
So. Aber tatsächlich, das spielt im Hörspiel keine Rolle mehr. So, ne?
Finde ich ein bisschen schade. Also da hätte man mehr rausholen können.
Ja, das ist so, finde ich, und das ist ja das, die stolpern. Ne? Als nächstes ist das Treffen mit der Anwältin. Es passiert eigentlich viel. Die Anwältin.
Die labern die ganze Zeit, ja.
Ja,
so. Die ganze Zeit gelabert.
Genau, und da die Anwältin bricht mit diesem Geheimnis und erzählt, warum der Malcolm vor 30 Jahren in U-Haft war, ja, so. Mhm. Und zwar wegen einem Drogendelikt, ne, das er bis heute bestreitet. Allerdings konnte er deswegen keine, also hatte seinen Studienplatz deswegen verloren, wegen diesem Drogendelikt. Und sie meint, das wäre halt letztendlich aufgrund seiner Hautfarbe passiert.
Und da kommt zum ersten Mal raus, dass der dunkle Hautfarbe hat.
Ja.
Das ist vorher nicht ein einziges Mal Thema gewesen. Ja, man sieht's halt, wenn man ihn als Malcolm King direkt schon identifiziert auf dem Cover, dann kann man sehen. Ja. Aber da steht ja nicht Malcolm King dran.
Das heißt, ihr habt aber auch erkannt, ich muss jetzt nochmal nachhaken, ich habe ihn ja nicht erkannt in dieser ersten Szene. Beziehungsweise auch, ihr habt dann, als ich das erste Mal Malcolm King gehört habt, im Gefängnis, gemerkt, das war der gesagt hat, ausgezeichnet.
Nein.
Nee, okay.
Nein.
Das weil dieses ausgezeichnet irgendwie so Udo Lindenbergig gesagt ist, also so ganz komisch.
Ja, also ich habe auch nicht einen von den Drogendealern.
Ja, keine Ahnung.
Oder so. Aber ja, egal. Ja, er hat es nicht getan, er hat nicht inhaliert. Ja, also,
sehr schön.
Trotzdem muss er gehen oder musste er die Uni verlassen und das schiebt oder die für die Anwältin ist das klar, dass das in der damaligen Zeit durchaus mit der Hautfarbe zu tun hat.
Genau, das sagt sie ja auch, ne, dass so bei Schwarzen einiges möglich ist, was ansonsten irgendwie undenkbar ist.
Ja.
Also das Thema einfach ganz offen schon mal auf den Tisch gelegt.
Mhm.
Genau, und sie sagt halt auch, er sei dann eine Zeit lang nach Alabama zurück und hätte da einen Laden aufgemacht und hätte dann da ein Studium der Politikwissenschaften begonnen und sei dann aber später mit seiner Mutter wieder nach Kalifornien zurück, um ungestört für die Abschlussprüfung zu lernen, was ich jetzt erstmal als Motiv total seltsam fand. Aber gut.
Ja, also und vor allem auch 30 Jahre später.
Ja.
Er hat einen erfolgreichen Laden, dann sagt er, okay, jetzt will ich doch nochmal Politikwissenschaft studieren.
Ja, aber warum nicht? Ist ja okay.
Ja.
Also das gestehe ich ihm zu.
Und dann mache ich die Abschlussprüfung in, also Alabama ist ja am anderen Ende. Es ist so über Texas, da so, das ist schon ein Riesenstück. In Alabama gab es nicht die Möglichkeit, das zu studieren. Er musste also. Naja, egal.
Gut, aber das wussten halt die drei Fragezeichen auch schon, ne? Woraufhin die Hester ja auch dann so überrascht ist und sagt: Ach krass, der hat mit euch über seine Mutter geredet und wertet das ja nochmal als Vertrauensbeweise auf.
Ja.
Wo sie sagt: Okay, die Verbindung, die Beziehung zwischen Malcolm King und den drei Fragezeichen ist. Vertrauensvoll und belastbar.
Und um das nochmal zu untermauern, reicht Bob ihr die Karte, die sie, finde ich, ein bisschen zu belustigt vorliest.
Ja.
Ja.
Aber Fortschritt, Faxnummer, Handynummer.
Ja. Genau, erwähnt nochmal der Peter, ist ja die Neuauflage, so, ne? So, fehlt nur der ICQ.
Was denen halt noch nicht klar war, ist, dass sie noch nicht
mehr auch schon, ne?
96?
Ja, oder?
Gab's da schon ICQ?
Ja, sicher, oder?
Also ich bin erst irgendwann...
Ihr hattet kein Internet damals.
Nee, ich habe auf dem Land gelebt. Wir hatten ja nichts. Also damals war ja alles besser, aber ich hatte ja nichts.
Ich meine, das ist damals... Also
nee, 96, also ich hatte das erste Mal ein Modem zu Hause, 650K-Modem, das war im Jahre 2000.
Ja,
da gab es die ersten ISDN-Leitungen, aber nicht bei uns auf dem Land.
Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall.
Das waren nämlich alles Gemeinschaftsanschlüsse, wie das so ist. Okay. In einer kleinen Stadt.
Ja. Doof mithören konnte. Ja. Die Anwältin meint aber auch gleich, sie könnte auf jeden Fall ihre Hilfe gebrauchen, weil es Dinge gäbe, ja, die könne eine Anwältin nicht für ihren Mandanten.
Haben wir doch schon erledigt.
Ja. Ja. Hier.
Genau. Bob erwähnt, Drogen, dass der Schäler bereits sichergestellt ist. Ja, und Peter stellt dir die einzige intelligente Frage, warum sollten wir das eigentlich machen?
Ja.
Aber das kann sie zum jetzigen Zeitpunkt, kann sie ihm darüber keine Auskunft geben.
Das ist auch, ich finde, die Szene endet so blöd. Weil die
da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Komm, lass mal essen.
Die sitzen da extra verabredet irgendwie in einem Restaurant. Irgendwie da Gemüsekuchen, Soda und laute orientalische Musik. Total man netter Laden. Und dann ist das so mitten im Gespräch, sagt sie eigentlich so, das können wir alles klären, aber nachher, ich habe so Hunger, guten Appetit. Eigentlich ist das so übersetzt, aber jetzt halt die Fresse. Ich will in Ruhe essen, ne? Weil die wirkt ja jedes Gespräch damit auch radikal ab.
Ja, und da hat sie sich bei mir verdächtig gemacht.
Echt?
Beim ersten Hören.
Ja.
Da habe ich nämlich beim ersten Hören, da erinnere ich mich noch gut dran, gedacht, Moment mal. Hat die vielleicht, nutzt die drei Fragezeichen nur aus?
Ja.
Ist die vielleicht, also steckt die vielleicht mit irgendwem unter einer Decke und zwar nicht mit den Guten, sondern ne, greift jetzt hier den wichtigen Beweis bei den drei Fragezeichen ab und sagt, Mittelfinger.
Ich meine, wie muss ich mir das auch vorstellen? Jetzt sitzt sie da den Rest des Essens jetzt schweigsam, schmatzend nebeneinander und sagen dann Tschüss. Also da wird jetzt nichts mehr irgendwie zum Fall besprochen oder so, weil jetzt wird gegessen.
Ahnung. Ja, ganz komisch.
Aber Justus will ja wissen von ihr, ob sie den King auch ohne Wachen treffen würde, ne? Und dann holt er so aus dem Nichts für uns so heraus, er sagt, wenn das so ist, wenn du ihn ohne die Wachen triffst, dann frag ihn bitte, ob die Laura McLaughlin in seinem Laden war. Mhm. Also als wüsste er schon alles. Ne, so. Und das ist so komisch, weil damit weiß er ja schon, es scheint was mit den Wachen zu tun zu haben und es scheint was, also Laura und Malcolm würden unter einer
Decke. Nee, das höre ich da nicht raus. Ich höre da eher raus, dass sie die Laura McLaughlin immer noch verdächtigen.
Und er wüsste, ob sie bei ihm eingebrochen hat.
Ja, zum Beispiel. Ne? Oder ob sie ihn irgendwie unter Druck gesetzt hat oder sowas.
Ja.
Also es ist so, ich möchte euch nicht zu sehr auf der Pferd falsch oder das zu sehr ablenken, aber im Buch nimmt es ganz andere Ausmaße. Sie haben ja die Fingerabdrücke von Laura McLaughlin und tatsächlich finden sie sie, nämlich habe ich vorher falsch gesagt, nicht auf dem Sparschäler, aber sehr wohl auf einer Glocke. Eine Glocke, die die den Hintereingang des Ladens bewacht hat quasi. Ja, mhm. So, da fehlte nämlich der Klöppel von dieser Glocke, sodass man rein konnte, ohne dass die Glocke gebimmelt hat.
Oh, wie verdächtig. Mhm.
Und aufgrund dieser Sache konfrontieren sie sie nämlich unter dem Wort Rauschgift, sagen, Rauschgift, wir treffen uns da und da. Die Laura McLaughlin, treffen die da. Die weiß noch nicht, dass das die drei Fragezeichen sind, denkt, das ist irgendjemand anders. Und als sie Justus aber erkennt, verprügelt sie ihn und haut ab.
Laura McLaughlin verprügelt Justus.
Total.
Geil.
Das ist ja total bescheuert.
Und der Hund Shadow.
Der Hund Shadow?
Okay. Das ist der Hund aus Späte Rache, glaube ich, der dem Peter dazugelaufen ist. Der hüpft auf ihre Ladefläche und geht mit ihr weg. Also es ist obskur. Es ist wirklich obskur und es wird noch schlimmer.
Ich verstehe das nicht. Okay.
Na, gut. Das können wir wieder raustun. Ne?
Ja. So. Ich meine, jetzt ist insofern nochmal die nächste Szene auch, es wird nochmal ein bisschen kombiniert. Weil klar, das nächste Ziel ist, wir müssen jetzt zu Malcolms Mutter.
Was sie schon viel früher hätten tun sollen, möchte ich gerade mal anmerken.
Genau. Ja, hätten sie das direkt gemacht, wäre der ganze Fall irgendwie schnell geklärt gewesen. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht einfach irgendwie die Anwältin fragen, ob sie nicht die Adresse von Malcolms Mutter hat oder Malcolm selber fragen, wo denn seine Mutter wohnt oder so. Ne, stattdessen wird jetzt voll Hightech eine Adressen-CD ausgewrungen.
Das war damals.
Eine CD ausbringen ist natürlich auch eine schöne Sache.
Man weiß halt, es sind ungefähr 90.000 Einwohner offensichtlich dann so im weiß ich nicht, Rocky Beach?
Ja, Großraum, Oxnard, LA, also weiß ich nicht.
Ja. Und wie kommen Sie jetzt nochmal auf dieses Hakuna Matata zu sprechen?
Sie sagen, wobei ich es nicht unterscheiden kann, ob das Buch ist oder Hörspiel, aber es ist so, dass Justus sagt, mit Hakuna Matata wollte er uns sagen, dass die einen afrikanischen Vornamen hat.
Genau, aber wie kommt, also das ist dann auch einfach, das fällt ihm dann so ein, Punkt, weil er das halt weiß, weil das ja klar ist.
So wie er aus deine Mutter weiß, dass seine Mutter gemeint ist, weiß er jetzt, dass Hakuna Matata dann, was ja glaube ich heißt in Wirklichkeit, weiß ich nicht, irgendwie hab einen guten Tag oder so. Ne?
Nee, es heißt, es ist aus Swahili und es ist sowas wie, es gibt keine Probleme oder alles in bester Ordnung. So frei übersetzt.
Okay, und daraus schließt er halt, dass das ein Hinweis darauf sein soll, dass die Mutter einen afrikanischen Namen hat. Also keinen Vornamen hat,
So. Ich wollte gerade sagen, der Nachname wäre ja interessant, ne? Wenn die jetzt einen anderen Nachnamen hätte.
Ja, es ist halt auch irgendwie schade, dass das halt dann auch so schnell geklärt ist.
Ja,
ne?
Ja,
wie das erste Rätsel auch schon schnell und komisch. Also um die Rätsel geht's nicht. Es geht um Drogen. Verstehst du nicht,
Entschuldigung.
Rätsel?
Ja, Entschuldigung.
So eine Adress-CD. Ich weiß nicht, ob ihr jemals eine hattet, aber das war schon ein echter Schatz. So eine Adress-CD. Ich meine, früher musste ich scheiß Telefonbücher durchklären.
Ja, frag mal hier deutschen Staat. Ne? Die haben ja auch Steuer-CDs.
Ja.
Irgendwann mal.
Aber die CD, die haben, die ist schon immer ganz geil, ne? Was du da alles so einstellen kannst und filtern kannst und dann kannst du dir noch die Karte anzeigen lassen. Und
das kostet ja auch und du früher und das war halt so, dass du das erste Mal Rückwärtssuche machen konntest bei den bösen Adress-CDs. Das ging ja von datenschutzmäßig damals nicht, ja, so und dann konntest du, glaube ich, irgendwie mit so einem Crack oder so, erinnere ich mich, konntest du eine Rückwärtssuche nach der Telefonnummer machen. So
okay.
Ja, so.
Das
was ja heute ist ganz fremd.
Ja, tippst du mal bei Google ein halt.
So,
ne?
Ja, heutzutage, das ist so.
Oder einer anderen Suchmaschine deiner Wahl.
Ja. Ecosia.
genau.
DuckDuckGo.
Ja. So, Bäume werden gepflanzt und sie fahren nach der Schule, wie immer. Und man, das ist auch, finde ich, so bei den
die Ferien
immer so schön nach der Schule. Ne? Also es wird halt alles, ne? Schule hat schon auch Priorität.
Ja, wobei die aber auch nur hier drin vorkommt. Sonst kommt selten Schule vor. Aber hier ist halt Highschool-Milieu.
Ja.
Ne? Da muss dann auch nochmal überhaupt erwähnt werden.
Ja. Und dann fahren sie halt zu Malcolms Mutter, die tierisch laut klassische Musik hört.
Ja, ja, ja.
Das ist so.
Und zwar, also, dumm ist, ich wollte eigentlich dieses Stück mal, aber wisst ihr, welche Stücke es sind?
Ich weiß nicht. Ne?
Keine Rückwärtssuche gemacht, nein.
Ja, das ist schwierig.
Shazam, ne?
Ja, Shazam. Geht das mit Pfeifen inzwischen? Ich weiß nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Naja, auf jeden Fall. Ja, wirklich, das fällt auf extrem, wie viel, wie derb dieses im Hintergrund ist, diese klassische Mucke, wo ich mich auch frage, sollte das so ein Zeichen sein, dass das eine Erwachsene ist, ja, und wir hören alle,
die hören immer Klassik.
Oder wäre es zu klischee-mäßig gewesen, der so flottere Musik zu geben?
Ja, so Soul und Funk, wie die Schwarzen das so hören, dass das ist schön vermieden, so in diese Stereotypen-Falle zu tappen. Auf der anderen Seite ist es dann auch so...
Schlimmer, so.
Ja, vermittelt ist halt auch ein anderes Klischee. Ne?
Ist doch egal, die hört einfach gerne Klassik.
Und zwar laut. Sehr, sehr laut. Ja.
Lanzana heißt sie mit Vornamen. Ne?
Ja.
Schöner Name im Übrigen.
Ja.
Ja, und jetzt ist es so, all das, was wir sind ja schon eigentlich ziemlich am Ende. Und all das, was wir uns gefragt haben, was ganz wichtig ist, erfahren wir jetzt in einem Infodump. Also, man muss das wirklich sagen, das ist auch, das hört sich jetzt fies an, aber auch schriftstellerisch schlecht, ja, wenn der Autor irgendwann merkt, scheiße, ich muss nur ganz viel Info loswerden, die ist irgendwie gar nicht geflossen und die konnte niemals sich zusammen und die wird dann so gedumpt. Also da holst du jetzt jemand, der erklärt dir mal kurz die Welt und das ist die Lanzana, die erklärt eigentlich alles. Danach
deswegen
ist alles klar.
Muss die auch erst so spät auftauchen, damit man vorher ein bisschen verwirrter ist.
Denn sie geht davon aus, dass Malcolm die Schuld auf sich genommen habe, um Laura McLaughlin zu retten. Und das überrascht jetzt die erstmal drei Fragezeichen so, total.
Ja, klar.
Ja.
So. Ja, die haben ja extra noch hier Fingerabdrücke abgeglichen. Justus hat sich verprügeln lassen.
Die Laura McLaughlin hat wohl folgenden Fehler gemacht. Sie hat zu der hergelaufenen Hallodris, die gesagt haben, hey, dürfen wir bei dir deponieren für teuer Geld, ja?
Erstmal die klassisch amerikanische Geschichte. Ihre Schwester war krank und hatte keine Krankenkasse. Typisch amerikanische Geschichte. So verschuldet wegen nicht schuld gewesen, ne, aber trotzdem verschuldet. Und Geldnot und sie ist halt in die Kriminalität abgedriftet und hat ihren Laden als Totenbriefkasten für Drogendealer zur Verfügung
wobei
gestellt.
Wobei sie wohl sehr blauäugig war, aber angeblich nicht gewusst hat, dass für Drogen ist.
Hätten auch Waffen sein können, aber gut.
Oder
aber jetzt lernen die Kinder, was ein toter Briefkasten ist. Ja. Und sie war halt sehr naiv und hat sich aber auch irgendwie nicht getraut, zur Polizei zu gehen.
Ja, klar. Also anfangs war es ja okay, aber diese Gangster haben sie dann damit erpresst, haben gesagt, pass auf, jetzt sitzt du mit drin.
Das war keine einmalige Sache, das läuft jetzt immer so, ja.
Und
da rechnet man ja auch nicht mit, wenn man sich mit solchen Leuten trifft, mein Gott.
Und die wollten dann, diese Drogendealer wollten dann, dass sie King ein Drogenpäckchen unterjubelt und ihn bei der Polizei verpfeifen sollte. Das sagt doch die Mutter.
Doch, du hast recht. Ja. Du hast recht. Ein kurzer Blick auf meine.
Und der Grund, weshalb die Gangster ihn loswerden wollte, war, weil er mit dem früheren Klassenlehrer Hoover
nicht
so sehr gegen Drogen engagieren würde. Ja. Und sie ihn als Ärgernis wahrnehmen.
Genau, er ist halt so der edle Ritter, der Laura McLaughlin dann gesagt hat, ich kann dir helfen. Und sich, glaube ich, dann ja auch so ein Stück weit mit den Gangstern angelegt hat, ne? Und die wussten aber auch ganz genau, wer er ist und dass er da mit dem Hoover eine Anti-Drogen-Kampagne laufen hat, die ihnen gefährlich werden könnte, ne? So.
Und genau, und dann ist Laura McLaughlin gekommen zu ihm und hat gesagt, pass auf, die wollen das von mir. Ja. Und er hat gesagt, mach das. Weil dann komme ich den Dealern auf die Spur, wenn ich im Knast sitze.
Ja.
Ja, Moment.
Ja, ja. Also er geht ja schon der Spur nach oder will der Spur nachgehen, die hier sein Freund und Kollege Hoover entdeckt hat, bevor er dann leider gestorben ist.
Geht er nicht erstmal davon aus, dass da irgendwie auch die Polizei mit drin hängt, weil die so unbehelligt irgendwie.
Das erklärt er ja nachher.
Ja, ja.
Also, aber es wird, also, ja, kann sein. Also es wird zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Die Mutter sagt ja, ich habe keine Ahnung über die genauen Gründe, was er herausfinden wollte. Mhm. Aber es hat irgendwas mit Hoover zu tun. Ja, Hoover hat da eine Spur gelegt. Und dann denkst du auch, oh, jetzt kommen wir auch dem Mord auf dem oder dem Tod von dem auf die Spur.
Das ist einfach nur ein Unfall. Manchmal ist es
Huch. Weißt du, steht auf dem Grabstein.
Ja, genau. Das ist so der erste Teil, Infodump. Und dann wird natürlich noch, muss man sagen, was irgendwie auch eine Qualität des Hörspiels ist, die Figur Malcolm King wird halt nochmal so mit komplett Biografie und Haltung ausgestattet. Ne? Weil die Mutter jetzt ja doch ins Schwärmen gerät, was sie denn nicht für einen tollen Sohn hat.
Ja.
Und dass ja die erste Verhaftung eigentlich eine pure Heldentat war, irgendwie, weil Malcolm King sich halt nun mal in Zeiten der Studentenrevolution als Schwarzer eben auch für die Rechte von Schwarzen eingesetzt hat und das bisschen Gras, was man da geraucht hat, meine Güte, geschenkt. Aber weil er halt schwarz ist, ist er natürlich von der Polizei schikaniert worden und eigentlich ist er ein großer Held. Bürgerrechtler.
Finde ich ja bedenklich, ne? Wo die da so drauf rumreiten und sagen, ja, wenn aber alle, die damals gekifft haben, irgendwie, dann wären die Unis ja ganz schön leer gewesen und so, wo das einfach total verharmlost wird, ne?
Ja, witzigerweise ist davon im Buch nicht zu lesen.
Nee, okay.
Das ist irgendwie nur ein Hörspiel. Ich habe auch gedacht.
Ich find's schlimm. Also, das geht einfach nicht, das da so zu verharmlosen. Auf der einen Seite so diesen Zeigefinger zu heben und zu sagen, was, das kommt ja auch irgendwo in dem Hörspiel, kommt's mal vor, dieses, wie gefährlich auch nur ein einziger Drogenkontakt quasi, welche schlimmen Auswirkungen der haben kann, so ein Hoover, ne, der da so total, gegengegangen ist mit seiner Kampagne und dann so ein total verharmloses, ja, aber gekifft haben die doch alle.
Nee. Aber da sagt sie ja auch ganz klar, er hat gekifft, aber er ist ja auch geläutert.
Ja.
Und er hat ja selber auch gesagt, so, man kann das Leben nur spüren, wenn man nicht immer benebelt ist, genau. Und so, ne?
Ja, also, die drei so, ja, genau so ist.
Genau. Also, da wird ja schon so, der moralische Kompass wird ja schon auch wieder ins Spiel gebracht.
Ja, die sind da schon. Ja, das ist,
ja, aber ich finde es irgendwie bigott. Also, es ist irgendwie so zweischneidig. Ich meine, es ist auch ein Unterschied zu TKKG.
Ja. Die ja ganz klar, stimmt, die da keine Relativierung vornehmen würden.
Die wären da total straight und würden sagen, jede Form von, also außer Saufen.
Ich hätte das gerne auch der Autorin in den Mund gelegt, was da gesagt wird, aber ich habe es tatsächlich im Buch nicht gefunden.
Ja, okay.
Es kann sein, ich habe es überlesen. Wenn es die, weil für mich das natürlich auch halt schon auch so ein bisschen der Spirit der 68er ist, so, ja, das Kiffen, Leute, das ist nicht aber das Speed, ne, das neumodische Kram hier, ne, so, den wollen wir dann nicht, ne, so, hier mit Rainer Langhans einen durchziehen, das ist in Ordnung, so, aber hier so Christiane F., das ist schon Kacke, ne, so.
Ja, wobei sie ja auch ganz klar sagt, dass das Thema Drogen spielt da eigentlich gar nicht so die Rolle, sondern Drogen waren dann der Vorwand, um ihren Sohn auszuschalten, ne, weil er hat sich ja eigentlich politisch, er war halt ein politischer Aktivist. Und da konnte man ihn schlecht für dran kriegen, aber er hat halt auch mal einen geraucht. Und da hat die Polizei dann mit der ganzen Härte des Gesetzes, ne, ihn für dran gekriegt. Finde ich so eigentlich total interessant, dass das als Thema auch vielleicht mit allem, was da vielleicht bigott und fragwürdig und geschichtsverklärt so dranhängt. Eigentlich finde ich das total geil, dass das thematisiert wird.
Also im Buch, was ich mir notiert habe, ist so, dass sie ganz klar sagt, das ist nur, weil er sich an der Bürgerrechtsbewegung beteiligt hat. Mhm. Ja, deswegen haben sie ihn geschasst. So, ne? Und sie wollten eigentlich, also im Buch wird ja das Geheimnis um seine Mutter ein bisschen größer gemacht, so dass niemand weiß genau, wer seine Mutter ist und so weiter. Und die fragen sie auch, warum die nicht so zusammen auftreten, also warum der so ein Geheimnis draus macht. Und sie ist in Afrika eine angesehene Buchautorin über Kinderbücher.
Aha.
Und es würde ihrem kommerziellen Erfolg schaden, wenn rauskommen würde, dass sie einen erwachsenen Sohn hat. Ja, so. Aber die drei Fragezeichen glauben ihr das nicht so richtig.
Ja.
Das so, also, ist aber irgendwie dann, also so.
Okay. Ich
find ja einen Charakter mit Hintergrundgeschichte gut, aber das ist dann irgendwann auch ja, noch verschwurbelt als drauf.
So, ja, also die ist auf jeden Fall in Afrika eine berühmte Autorin. Und okay. Irgendwie schadet das einer Autorin, wenn sie einen erwachsenen Sohn hat.
Achso, ich dachte, der im Knast sitzt.
Ja.
Ja. Und, naja, okay.
Da hat man in Afrika nicht viel Verständnis für. In der Regel. Aber ja, das kann sein. Nee, sie hat gesagt, erwachsener Sohn halt. Also so, das ist vielleicht, ja, keine Ahnung, weiß nicht.
War der schon immer erwachsen, dass sie das schon als Kind wusste?
Ich meine, die wesentliche Info ist einfach, sie ist sehr stolz auf ihren Sohn. Und wir wissen jetzt, warum Malcolm King ins Gefängnis gekommen ist.
Damals.
Ja. Nee, jetzt auch.
Ja, ja, sicher, dass er jetzt
Wir wissen jetzt auch, dass er absichtlich.
Absichtlich ins Gefängnis gegangen. Das ist der Twist.
Genau.
Ja. Er hat das selber zumindest befördert. Ja. Er hat nichts dagegen getan. Aber der Plan war ja schon von den Drogendealern, ihm das unterzuschieben. So.
Klar.
Ja.
Aber er hätte es vermeiden können, wenn er es denn gewollt hätte.
Das ist schlau gewesen. Ja. Aber nicht ganz das Verhalten einer besoffenen Maus. Das muss man schon zugeben.
Ja.
Ja. Ja.
Genau, das passt auch überhaupt nicht, dass er dann selber sagt, ich bin in die Falle gegangen.
Nee, ist er, doch, ist er ja auch gar nicht.
Nee, er wollte das doch.
Nee, er wollte ja eine Falle stellen.
Bis auf eine Mäuse.
Nee, er wollte doch in den Knast.
Fragt die Maus, wohin es geht, wenn Adler klauen, sie ihr gleich weg.
Eben nicht, genau. Ja,
ja gut.
Ja, es macht keinen
Komm,
Sinn.
Komm, bring was zu Ende. Es wurde jetzt lange geredet. Es wird Zeit für ein bisschen Action im Drei-Fragezeichen-Universum.
Ja.
Weil sie natürlich irgendwie, weiß ich nicht, am nächsten Tag oder wann auch immer, sich auf dem Weg nochmal zum Laden von Sarah McLaughlin machen.
Ja, Moment, aber sie sind ja erst noch am Konstatieren, sie rollen noch mal alles auf.
Ja, während sie verfolgen.
Und ich dachte, auf dem Nachhauseweg machen sie das.
Ich dachte, sie verfolgen die Sarah McLaughlin, die gerade ihren Laden zumacht.
Mhm.
Und während sie ihr hinterherfahren, ja, okay, rekapitulieren sie noch mal, was der King eigentlich im Gefängnis erreichen will.
Ja. Und auch nochmal, dass Malcolm sie ja zu seiner Mutter geschickt habe, ja, damit sie nicht fälschlicherweise McLaughlin, also wenn sie dieser Spur als erstes nachgegangen wären, hätte ihnen das viel erspart, sozusagen. Ja. Ja.
Müssen wir eigentlich, wenn wir das Thema Bürgerrechtsbewegung haben, noch kurz Malcolm King als Namen?
Ja, ist
ein bisschen platt, haha, genau. So.
Wie witzig.
Ja.
Ja. Das ist eine
Brechstange.
So, ja, Brechstange. Bam. Das ist halt so ein bisschen das. Ich habe nichts, ich finde die Ziele, die hier verfolgt werden, echt nicht schlecht. Ja, so. Auch wenn sie sagt, relativierend und so weiter mit den Drogen oder auch Bürgerrechtsbewegung und was Schwarzen alles passieren kann. Und das ist ja wirklich schlimm.
Ja.
Auch heute noch.
Ja.
Also, ne, da habe erst neulich eine Brooklyn Nine-Nine-Folge gesehen, wo das, finde ich, sehr toll thematisiert wird, obwohl es eine Comedy-Serie ist. Aber hier ist es einfach nur schlecht. Es ist einfach nur. Ich bin Lehrer. Ne? Ich zeig dir mal so. Und nicht mal das gut. Also das muss man echt nochmal sagen. Das ist einfach schlecht. Und naja, da kommt auf jeden Fall die. So,
so. Ja, es ist aber auch, es sind so zwei Themen miteinander verwoben, die halt irgendwie auch schwierig sind, finde ich. Also klar, ne, struktureller Rassismus und Drogen.
Ja.
Kommen da halt irgendwie so zusammen. Beides für sich ein krasses Thema. So, aber die beide in einen Topf zu werfen, durchzurühren und zu sagen, jetzt trink das mal, ist halt irgendwie so.
Ja, ich finde nicht, dass sowas nichts verloren hat in dem Jugendbuch. Im Gegenteil. Ich finde schon, dass das wichtig ist, aber man
das
muss
es halt
können.
Ne? Das meine ich auch nicht, aber es sind zwei große Themen.
Ja.
Und da kommt, glaube ich, viel auch her.
Selbst das Thema gewesen. Ja,
es ist überfrachtet einfach. Es ist too much, finde ich.
Ja. Ich wollte gar nicht hier noch so ein riesen Ding aufmachen, aber genau, zumindest einmal, dass man es mal erwähnt hat, dass auch der Name ein durchaus sprechender Name ist.
Ja.
Genau, weil jetzt wird es halt Zeit für Action.
Genau, sie rekapitulieren, was das alles sollte, während sie McLaughlin verfolgen.
Ja.
Ja.
Schwarzer Lieferwagen, Lagerhalle, klassisches Motiv, es wird was passieren. Und in der Tat...
Gleich kommt Chiavo.
Genau.
Ja, ja, es ist ähnlich.
Sagt halt, ne, die McLaughlin ist halt da jetzt im Gespräch mit einem dubiosen Gegenüber, Gangster gegenüber. Und hat irgendwie $2,000 mitgebracht, ja, wie verabredet.
Ne? Ich mach das nicht mehr mit, aber ich will's mein Geld haben.
Und, und sagt halt auch nochmal voll blöd, dass ihr den Laden vom King jetzt so verwüstet habt. Und ja, Justus erkennt dann auch direkt das Gangster gegenüber.
Ja, mhm, ja, der Gangster sagt, du hast bei der Polizei uns verraten, weil die Polizei hat das Rauschgift beschlagnahmt. Hä? Sie haben es doch dahin getan und sie sollte
die Polizei. Damit die Polizei das beschlagnahmt, ja, und den King verknastet.
Das ist so bescheuert.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Und da geht auch einiges durcheinander. Sie sagt ja auch so, hey, ihr könnt mich rösten, ich weiß doch nichts. Und Sie können mich hier mit der Pistole bedrohen. Ja,
was will er von ihr? Genau. Es ist doch alles nach Plan verlaufen. Und für die Blöde, Gangster ist doch alles nach Plan verlaufen.
Und dann kommt da halt auch so eine Szene, wo der Gangster halt die ganze Zeit noch labert und Justus währenddessen auch noch die ganze Zeit irgendwas flüstert. Und da reden die ganze Zeit quer durcheinander. Und das musste ich wirklich mehrmals hören, um da überhaupt mitzukommen, klarzukriegen, was wird da jetzt eigentlich gesagt. Ne, Justus sagt, er kennt die Stimme, er hat die erkannt.
Genau, ist der Wachmann aus dem Gefängnis.
Genau, Wachmann aus dem Gefängnis.
Ja. Das ist ja,
ja, gut gemacht, alles klar, okay. Und
ja, gut. Dann am Ende auch nochmal ein netter Trick, ne, dass sie halt sagt, so, hier, Achtung, hinter dir. Und der Gangster sagt, ah, da falle ich nicht drauf rein, aber Achtung, hinter dir, bam, hat er eine sitzen. Ist ja irgendwie ganz nett gemacht, so. Aber auch das ist halt eher, so, es ist halt alles ein bisschen kindlich. So
Crime-Buster-ig irgendwie. Ja. Ja, und Peter rennt nochmal in den zum Wagen, um ein Seil zum Fesseln zu holen.
Es wird halt null Wert auf irgendeine Story-Kontinuität gelegt, sondern es ist so, als das werden so Szenen hingerotzt, so in der Hoffnung, dass du zu doof bist, weil du ein Kind bist, ne, so, und nur wenn der Pistole, der bedroht die und der sagt irgendwie die Sachen, die ein Räuber halt sagt, ja, so.
Ja. Ja, und sie sagt halt auch nochmal, Stefan, du bist aber echt...
Hotzenplotz ist konsistenter.
Ja, die besprechen wir mal eine Folge, die ist, in sich ist das safe.
Ja, es kommt ja auch nachher nochmal Infodump, ne? Muss ja nochmal was erklärt werden am Ende.
Ja. Genau. Ja. Also sie sagt ja halt erstmal so, ja, ich habe bestimmt auch Fehler gemacht und wenn ich jetzt in den Knast muss, dann ist das so, aber Malcolm muss raus, ich opfer mich. Und ladidadi, zwei Tage später nach Besprechung, Infodump. Genau, es ist halt...
Sie sitzen mit King zusammen und kriegen alles nochmal erklärt und King erzählt, der Hoover hat mir gesagt, Mensch, da gibt es voll den Drogenring. Und es sei ihnen aufgefallen, dass die Polizei recht träge ermitteln würde. Und sie hätten dann gedacht, dass die Polizei es ist. Ja. Aber wenn man drüber nachdenken würde, könne das nicht sein, weil die Polizei ja intern sich zu gut auf die Finger schaut.
Mhm. Weil das ja klar ist.
Aber...
Ja,
aber wenn die Polizei
also kann das ja gar nicht sein. Also es ist ja noch nie passiert, dass irgendwie Inside Polizei irgendwas, ne?
Ja,
und war letztens noch ein Tatort drüber.
Aber jetzt mal angenommen, das stimmt. Wieso ist die Polizei ein träge? Dann würde sie ja im Prinzip deckt sie dann die Drogendealer. Also direkt sind dann die Justizbeamten oder haben die einen Draht zur Polizei, dass die das irgendwie bremsen
können? Nee, sie dachten ja erstmal, die Polizei wäre es. Ja, so, da sind sie aber wieder von ab, weil das kann ja nicht sein.
Ja.
Die kontrollieren sich gegenseitig zu stark. Aber dann ist er irgendwie auf die Justiz vollzogen.
Und wie kontrollieren die sich die Polizei? Weil die Polizei ist ja träge. Wie kontrollieren die Justizbeamten die Polizei, dass sie die dazu kriegen, so träge zu sein? Das macht keinen Sinn. Es ist vollkommen.
Da bist du jetzt gerade, glaube ich, hast du dich jetzt ein bisschen sehr verstiegen in, finde ich, Kacke.
Die Leute in der Justizanstalt, die leben halt auch in einem geschlossenen System und können sich da gut organisieren.
Also es ist natürlich...
Und die haben gute Connections, weil die haben ja unter Umständen Leute da im Knast sitzen, die gute Connections haben.
Aber die haben keine Connections zur Polizei. Wenn sie Connections zur Polizei hätten, würde die Polizei doch drin hängen.
Also vielleicht einigen wir uns darauf, dass die logischen Schlüsse, die Mr. King da zieht, sind ziemlich vage.
Der Hoover hat sich beschwert bei ihm, dass er mit konkreten Hinweisen zur Polizei gegangen wäre und die Polizei nichts gemacht hätte.
Ja, das kann ja
und
schon mal passieren.
Er, ja, ja. Dass er so. Dann dachte, das liegt an der Polizei, aber dann doch nicht, sondern aha,
ja, ja, genau.
Das müssen dann deswegen, die Justizwerte.
Nee, deswegen kausal liegt es an der Justiz.
Genau, das ist halt total vage. Da, ja. Den Schluss kannst du nicht mitgehen.
Da ist keine Kausalität.
Und natürlich kannst du auch nicht mitgehen, dass dann die Lösung ist, sich verhaften zu lassen, um in irgendein Gefängnis irgendwo irgendwie zu irgendwem eingesperrt zu werden, um dann vielleicht per Zufall genau den Wärter zu treffen, der dann da ja ganz dick mit drin hängt.
Den trifft das er ist ja.
Natürlich, ja, was für
und
ein Zufall.
Und der sagt zu ihm, du Arsch, ich kenne dich.
Genau so, und jetzt?
Und
jetzt sitze ich hier im Knast.
Und ich so, ey, ich super. Krieg's raus, junge Wärter, ich sag's dir, ne? Ich krieg's raus.
Ja, ja, genau. So, nein, also zugegeben, er gibt's ja auch zu, es ist ein sehr waghalsiger Plan und ich halte ihn auch für ziemlich dumm, weil es ist ja, also er kann natürlich da im Knast sitzen und dem dabei zugucken und sagen, ja, du bist es, glaube ich, gewesen, aber ich sitze halt jetzt im Knast und ich kann auch nichts machen.
Genau.
Weil ich sitze ja hier blöd im Knast.
Und von Justus hat er erwartet, der King, dass er den Sparschäler beiseite tut, um Beweise zu sichern. Welche Beweise nochmal bitte?
Genau, wenn da jetzt die Fingerabdrücke vom Wärter drauf wären oder weiß ich nicht, dann wäre das noch ein cleverer Twist gewesen.
Ja, die Frage ist, warum ist Malcolm jetzt eigentlich rausgekommen aus dem Knast? Weil er mit dem Sparschäler
weil sie jetzt ja den Gefängniswärter überführt haben.
Die Laura
in flagranti
ausgesagt hat. Ja, ja, okay.
Also,
aber mit den Beweisen hat das gar nichts zu tun. Also dieser gesamte Plan von Malcolm King war eigentlich nur eine große Luftblase.
Sein
der
Plan
voll
war
verkackt.
Ein Arsch. Der Hinweis an Justus war für den Arsch. Ja. Also es sollte nichts beweisen. Und es ist so, dass du wirst hier nur geschleppt von Station zu Station. Der Fall klärt sich von alleine auf.
Ja.
So.
Es ist halt
da ist halt die Nähe zur TKKG. Ne?
Und es ist auch das, wo ich gerade sagte, das Intro erinnert mich an so 80er Jahre Vorabendserien. Mhm. Auch so, weiß ich nicht, hier 18 Knight Rider Co., die ganzen Action-Sachen. Und auch da ist es natürlich ehrlicherweise so, dass sich irgendwann Logik total verabschiedet. Und dann ist das Entscheidende, dass du so eine geile Undercover-Story hast. Mhm. Und Details und Logiklücken und so, die kannst du alle behalten. Das ist dann irgendwann auch egal, weil das zählt dann
die, für
die Szene und die Stimmung.
Ja.
Und nicht, dass es logisch ist, weil natürlich trifft man da immer dann genau den einen Wärter und so.
Aber
ne?
Die Stimmung ist ja nicht gut.
Aber es ist halt natürlich im Kern schwierig, das unter dem Drei-Fragezeichen-Branding zu würdigen. Ne? Ja. Ja, gut.
Die Abschlusslacher das ist
schon wieder eine Hochzeit.
Wisst ihr genau.
Nee.
Sie gehen ja, also im Buch gehen sie zur Polizei, um herauszufinden, wer die Anwältin von Malcolm King ist. Und sie wollen zu Inspektor Cotta. Inspektor Cotta ist aber an der mexikanischen Grenze, so bei Ermittlungen. Und Sergeant Hawthorne, der auch mit ihm bekannt ist.
Hawthorne?
Ja, der
erinnerst mich gerade an Evelyn Hamann, wie sie Nachrichten liest.
Der, also das ist auch jemand, der mit ihm befreundet ist anscheinend da oder mit dem sie einen guten Draht haben. Aber der ist auf Hochzeitsreise gerade. Und deswegen sagt Peter schon wieder.
Ah, weil im Hörspiel kann man diesen Gag nicht verstehen.
Nein. Nee, aber die lachen sich ja da richtig kaputt, ne?
Ja.
Ist ja gar nicht mehr
die
ein.
Haaren, ja. Also das, um nochmal zum Buch zu kommen, das und was der im Buch geht es so weiter. Sie gehen zu Laura McLaughlin an den Laden, weil sie nochmal konfrontieren wollen und sagen, hey, wir haben gecheckt, dass du cool bist, ja, so von der Mutter, so und sie ist nicht da und es hängt ein Zettel, sie sei weg und dann entdecken sie anhand dieser Schrift, Bob erkennt die Schrift von Laura McLaughlin, das ist nicht ihre Schrift. Und dann kriegen sie raus, dass sie irgendwie auf der Flucht sein soll. Von Billy Ford, der das aufgeschnappt. Der hat das rausgekriegt. Und daraufhin haben sie Shadow, den Hund, mit dem fahren sie dann durch Rocky Beach und der erschnüffelt dann, wohin die Laura McLaughlin gefahren ist. Mhm. Und dann kommen sie zu besagter Lagerhalle und dort sehen sie, wie die Laura McLaughlin von einem Typen abgeführt wird in einem Van, der zum Strand mit ihr fährt. Da würde
also
sie anscheinend
abknallen. Da ist jetzt also auch noch Lassie mit bei. Ja.
Und Shadow springt dann am Strand diesen Mann dann an, nachdem
also,
Justus einen Stein geworfen hat. Und so geht das dann, wo du wirklich denkst, Alter, jetzt reicht's.
Du hast schon erwähnt, dass, glaube ich, André Mininger an der Hörspielbearbeitung sich da
der war verdient schlau gemacht und hat gesagt, ne? Ey, den Hund lasse ich raus. Ja. Ja. Letztendlich. Und da wirklich noch aus diesem Hörspiel noch versucht hat, was rauszukriegen. So, ne, letztendlich.
Tja.
Ja, Fazit.
Ja. Also ich finde, dass es ein in einem wahnsinnig schlechten Kriminalfall gekleidetes Moralstück war, ja, was uns irgendwie die Autorin ständig spüren lassen möchte. Und ganz plump, kurz vor Schluss der Geschichte, wird alles hingerotzt. Ja, so, ach guck mal hier, baff, da ist es. Ne? Null, Justus sagt, oh, das wusste ich irgendwie. Ne? Naja. Aber so, die Geschichte hat anfangs ein paar spannende Aufhänger, finde ich, aus der man echt was machen hätte können. Aber ey, es wusste sie, dass es ihr letztes Werk ist oder so. Also es ist schlecht. Ja, so. Es ist einfach wirklich schlecht.
Ja. Ja, umso schöner, dass danach Poltergeist kommt. Ja, ich teile deine Analyse, aber ich finde im Gegenzug dazu, ich mag trotzdem diese Atmosphäre, die da aufgebaut wird, gerade wegen des Anfangs und auch so dieses, dass sie so on the road sind. Und dass die auch in diesen Laden reingehen, welchen Sinn das auch immer am Anfang macht und so. Und ich mag auch die Szene, wo sie dann von der Polizei in dem Laden überrascht werden. Also da sind schon so ein paar Stellen drin, wo ich mir denke, ja, das höre ich mir gerne an. Und dann klappe ich halt, auch gerne das Hirn nach hinten und sag, okay, alles klar, 80er Actionserie, ja, so. Aber das stimmt schon, also ich werde ihn jetzt in näherer Zukunft nicht nochmal hören, den Fall. Ich muss ihn auch dreimal hören tatsächlich, ne, bis ich irgendwie da mal so ein bisschen drin war.
Ja. Also wenn sich da wirklich der Kurt über tanzenden Teufel beschwert, ne?
Stefan, jetzt beißt sich da nicht so. Also ich finde hier, wir wollten unbedingt einen Fall aus der Ära Henkel-Weidhofer machen. Wir haben irgendwie, ohne da groß drüber zu reden vorher, glaube ich, einen Schlenker oder einen Bogen um die Sportfolgen gemacht, weil die auch nochmal ein Kapitel für sich sind und auch umstritten.
Ich habe sie
ich
schon
fand
alle gehasst,
die Folge Dreckiger Deal immer noch eine der besseren aus dieser Zeit. Aber sie hat halt überhaupt nicht standgehalten der näheren
Analyse. Erwachsenenbetrachtung.
Und so wirklich dem Nachspüren des Falls. Ich auch nicht zufrieden so.
Ich weiß, dass wir ja oft sagen, was, wenn man sowas zerpflückt, dann geht es kaputt. Und das ist ja auch so kritisches Fandom. Ja, das ist ja einfach scheiße. Das verstehe ich schon. Aber hier ist es wirklich das
Hey, ist schon mehr, ne? Genau. Ja.
Aber wir sind doch auch immer so dabei zu sagen, okay, wie war das denn früher, als wir die gehört haben? Und das ist eine Folge, die liegt bei mir genauso zwischen dieser Kinder- und Erwachsenen. Ich war 14, als die rausgekommen ist. So, und das war schon meine Lebenswelt. Hey, wow, da geht's um Drogen.
Das sagt jetzt mal mehr über dich aus.
Ja, okay. Aber ne, es war, ich habe mich da auf
kein
jeden
Internet,
Fall...
Internet, aber Drogen.
Ja, yeah, klar, sicher. Alter, wir waren auf dem Dorf. Nein, wir haben uns da, ich habe mich da schon abgeholt gefühlt, so mit dem Thema, worum es geht.
Ja, wahrscheinlich, 14, weil du auch klar, da gerade auch ein Paket mit dem Totenkopf gehört hattest. Oder?
Ja, das kann schon sein, dass das auch so in der Zeit war.
Was besser ist im Übrigen.
Aber da hab ich mich im Übrigen damals auch mit diesen ganzen Logikfehlern und so habe ich mich mit 14, ehrlich gesagt, nicht so richtig beschäftigt.
Aber ich will, aber vor allem wäre mir halt schon auch wichtig, so diese allgemeine Kritik, die ja fast schon in so ein Bashing übergeht, irgendwie, das finde ich, muss man jetzt nochmal trennen. Ne? Also was so Henkel-Weidhofer als Autorin im Gesamten gemacht hat oder so, steht nochmal irgendwie auf einem anderen Blatt. Ja. Ich finde aber auch, ähnlich wie du, Stefan, dass diese Folge einfach keine besonders clevere Geschichte zu bieten hat. Und natürlich hängt so, wenn es nur nach Geschmack geht, ist natürlich die drei Fragezeichen mit mehr Grusel und Geistern und Spuk und allem, ist schon das, was mich auch gereizt hat im Vergleich zu TKKG. Ne? Ja. Also ne, ich habe ja auch TKKG gehört und das ist so vom Thema und Tonart ist es halt nah dran an TKKG, aber es gab auch zu Recht einfach beides und insofern weiß ich nicht. Ist es halt auch nicht mein...
Also ich wage auch nicht, also nicht falsch verstehen.
Ich habe oft gehört.
ich wage nicht, das Gesamtwerk von Frau Henkel-Weithofer irgendwie zu beurteilen. So, aber was diese Folge angeht, haben wir da einfach jetzt vielleicht Glück oder Pech gehabt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Das liegt auf der Hand. Ich finde, da gibt es halt wenig Vertun. Interessant ist halt wirklich auch nochmal dieser erhobene Zeigefinger, der mir halt auch auf den Sack geht, ganz ehrlich. Im Buch ist es auch so, dass Justus einen Monolog hält über gehfaule Amerikaner, die lieber mit dem Auto fahren, anstatt zu Fuß zu gehen. Also da ist auch noch so eine Kulturkritik da. Und auch so,
auch das noch.
So, ne?
Ja. Also es ist aber wirklich, also was mir aufgefallen ist in der Folge, ist auch wirklich, das ist halt nochmal deutlicher diese Zielgruppe Kinder auch, ne? Und da ist dann vielleicht auch der moralische Zeigefinger nochmal ein anderer, ne? Als wir den jetzt hören.
Ja.
So, ne? Wobei sie
als
ja
Kind
alle,
bist es gewöhnt.
Die hat ja auch die
ja, aber als Kind ist es vielleicht auch, auch nochmal notwendiger, irgendwie deutlich zu sagen, Achtung, Doppelpunkt, Drogen sind gefährlich und Rassismus ist scheiße. Das mag jetzt so in der heutigen Mixtur als Erwachsener ein bisschen plump sein und man hat es auch schon zwei, dreimal besser erzählt gehört. Auf der anderen Seite ist das Anliegen an sich da, den moralischen Zeigefinger in einem Kinderhörspiel bei so einer Thematik zu haben, finde ich gar nicht so verwerflich.
Nö, wenn man es gut macht.
Ja.
Ja. So, ne? Genau.
Und ich meine, das ist halt schlecht gemacht, aber es ist sicher auch schwierig, das gut zu machen. Wobei ich finde, dass die drei Fragezeichen bisher immer sehr dezent, eigentlich freundlich mit schrägen Sachen umgegangen sind. Ich weiß, dass man sagen kann, ja, über Vegetarismus wird sich lustig gemacht bei hier Bergmonster und so weiter, aber sie werden nie gedisst irgendwie, so, weißt du, so,
finde ich. Interessant, weil bei Lachender Schatten kommt nämlich auch schon ein Vegetarier vor,
ja,
wo sie einen Überfall überführen. Nein, aber das ist da halt, ja genau, weiß ja keiner, ne? nein, aber also das scheint da so 13, 14, in der Zeit rum, ist ja echt Thema gewesen zu sein.
Ja, also es scheint schon, und aber auch da schaffen sie es für diese Zeit, den nicht vollkommen lächerlich irgendwie zu machen. Ja. Also, ich weiß es nicht, so kommt es mir jedenfalls vor, dass da immer was Liebgewonnenes noch ist, oder Madeleine Bainbridge, die ja echt an der Knalle hat.
Ja.
So. Naja, aber was soll's. Also es ist, finde ich, kaum spannende Szenen, keine überraschende Wendung. Die Story trägt, erzählt sich von allein. Da hätte keiner mit dabei sein müssen. Großer Infodump, also viele handwerkliche Fehler.
Bäm. Ja, lassen wir das so stehen. Hast du denn trotzdem den Lieblingscharakter, Stefan?
Lieblingscharakter? Nee. Nee. Okay,
Shadow.
Ja. Shadow,
ja. Ja, Shadow, der Hund.
Der spiegelt auch im Buch die drei Fragezeichen noch relativ gut. Der ist also sowas von hyperintelligent, das kannst du gar nicht vorstellen. Dass der nicht reden kann, ist alles. Ne? Aber so,
lässt sie halt.
Der ist so ein. Ja, nee, ich hab keinen. Nee, alles okay. Scheiße.
Hallo?
Malcolm King, weil der so doof ist. Also der ist halt einfach echt dämlich.
Okay.
Alles, was der macht, ist total dusselig.
Was?
Nee. Ja, doch, das ist total... Ja gut, der hat vielleicht früher mal irgendwie eine gute Zeit gehabt
doch,
und
der
so.
Ist natürlich ein
Aber Idiot. Das ist dumm, was der tut. Sich da irgendwie einsperren zu lassen und so, um dann irgendwie darauf zu hoffen, dass er in die richtige JVA kommt, um deiner Spur nicht hinterher zu können, weil er ja festsitzt und so.
Ja.
Und dann muss er sich ja quasi auf die drei Fragezeichen verlassen, dass die den da irgendwie rausholen.
Hupsi.
Ja. Ja, ne, also.
Ich habe auch Malcolm King als Charakter der Folge, aber eher positiv konnotiert, weil ich grundsätzlich die Idee total schön finde, einen Hauptcharakter zu haben mit einer gewissen Tiefe, mit einer gewissen Biografie und dass er da einfach auch so exemplarisch genau dieses Dilemma von Rassismus und das Thema Bürgerrechtsbewegung symbolisiert. Und das hat für mich einen Wert. Unabhängig von dem, was er da jetzt als tolle Idee hat, um das Drogenkartell da aufliegen zu lassen, finde ich, ist ein vielschichtiger Charakter, was
er ist
auch nicht immer.
Er ist nicht nur schwarz-weiß, ne? Sondern
doch, er ist sehr schwarz.
Ja, ja. Nein, aber er hat halt irgendwie auch, ich sag mal, eine Vergangenheit, die auch unter Umständen mal ein bisschen unschön sein kann. Knast gesessen.
Aber genau wie du sagst, diese Colorism, klar, er symbolisiert natürlich auch so sehr positiv fast schon dann überzeichnet, genau dieses Klischee des schwarzen Bürgerrechtslers.
Das finde ich gar nicht, weil so weit kommt sie gar nicht. Das ist so, das wird so hingeschlonzt einfach. Wir erfahren kurz vor Schluss, dass er Bürgerrechtler war. Ja, so. Wir erfahren noch, das Eindringlichste ist noch die Anwältin, die das andeutet, die sagt, du wirst dich wundern, wie viel schwarzen Leuten passieren kann, nur weil sie schwarz sind. Das ist noch, finde ich, das Beste daran. Irgendwie so. Ich finde, da ist gar nicht viel drin.
Okay. Ja, vielleicht lege ich das da auch dann irgendwie so, vielleicht.
Und das finde ich auch
das
ein wichtiges Thema. Also mir geht es nicht darum, dass ich es blöd finde, dass dieses Thema drin ist, sondern das ist halt dafür überhaupt nicht gelungen. Das ist gekonnt und nicht gewollt.
Hast du denn ein Zitat?
Du hast von
mir auch keine Lust mehr gehabt.
Ich habe ein Zitat.
Ja, hau mal raus.
Ich finde das als die Laura McLaughlin, die am ehesten noch, wenn Marianne Kehlau einfach gut ist, das ist eine tolle Sprecherin, wenn sie sagt, Moment, wie sieht denn das aus? Fettfing auf einem Marmeladenglas, das gibt's bei mir nicht.
Das ist ein ordentlicher Laden, ja, das stimmt, da habe ich auch drüber nachgedacht.
Das ist so, das stelle ich mir so richtig gut, aber da stehst du auch in dem Laden, wenn die das so erzählt, dann stehst du da mit da drin und siehst, wie das Schrotzer, verbissen, das gibt's nicht, das ist auch in dem Laden, ich fast pleite bin und mir Drogen die da am Arsch hängen, aber...
Aber Fettfinger auf dem Marmeladenglas.
So viel Zeit muss sein, ne? Ja. Und wenn die Welt untergeht.
Ja, ich habe dann, also wenn ich das jetzt dann nicht nehme, weil das war es eigentlich bei mir auch, dann die Szene, wo sie in den Laden von Malcolm King angeblich das erste Mal reingehen mit der Polizei zusammen und wo Bob, glaube ich, so sagt, oi! So. Wie sieht's denn hier aus? Weißt du, so total gespielt irgendwie. Aber diese ganze Szene ist einfach großartig, finde ich. Das ist echt schön.
Ah, kurz und knackig, so ein Hakuna Matata. Finde ich gut.
Ja. Hakuna Matata.
Genau.
Hakuna Matata. Oh, geklaut auch noch. Das ist eigentlich theoretisch nicht... egal.
Stefan Epatsch, ne? Das reicht jetzt.
Du willst, genau.
Ja, ob das nicht urheberrechtlich jetzt... Probleme.
Das ist doch, nein.
Ja, Tarzan darfst du auch nicht Tarzan nennen. Da gab es ja Ärger. Deswegen heißt er Tim.
Ja.
So. Naja.
Achso, ich dachte, das wäre, weil ihm das irgendwie dann doch zu martialisch war.
Nee, da gab es Ärger mit den Armen von
Tarzan. Aber es wird ja immer so erzählt.
Es tut mir jetzt ein bisschen leid, Chef. Wir wollten unbedingt jetzt mal so eine Folge von Henkel Weithofer machen und du bist jetzt hier voll in das Gefühl, ich...
Ja, aber es geht euch doch aus, ihr nehmt euch jetzt vornehm zurück, aber das ist, ja.
Du hast ja recht, die war schon scheiße, die Folge. Aber,
ja, die Folge war scheiße. Frau Henkel-Weithofer ist eine spitze Frau mit Sicherheit,
aber die
Folge war scheiße.
Wie kriegen wir denn jetzt die Brücke? Also, wir haben jetzt im November eine scheiß Folge besprochen und lassen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Gewissheit zurück, dass das die letzte reguläre Folgenbesprechung für 2019 war. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Brocken, den ihr schlucken müsst.
Es gibt ja vermutlich noch ein kleines Special.
Genau.
Ende des Jahres. Das aber natürlich nicht an eine Ware oder ja, man muss sich überraschen lassen.
Genau, also wir haben halt schon noch für Dezember was geplant, wo wir von uns hören lassen. Aber wir hatten halt jetzt so mit Blick auf den Kalender und eben auch mit dem besagten Special im Blick für uns gesagt, dass die letzte reguläre Folgenbesprechung eben genau diese war jetzt.
Und, für dieses Jahr.
Ja, wir natürlich weitermachen.
Zwischen den Tagen soll man auch keine Podcasts hören, sondern soll man sich mit der buckligen Verwandtschaft umschlagen. und da soll man
sich besinnen.
So, ja, gut. Aber in diesem Sinne bleibt uns ja dann quasi, jetzt wollen wir nicht vorgreifen, das wäre affig, aber bleibt uns nur, dass wir uns wiedersehen und wir hören. Und wir danken euch recht herzlich für euch, für die tollen Rückmeldungen. Es macht Spaß, mit euch zu interagieren, ja, in den verschiedenen sozialen Medien. Bleibt uns gewogen.
Genau. Die ganz großen Wünsche und Grüße heben wir uns dann noch fürs Jahresende auf.
Genau.
Erstmal bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören beim dreckigen Deal.
Genau. Und wir hören natürlich auch, was ihr euch wünscht. Und wir hören es sehr wohl. Aber wir wissen halt nicht, ob wir es alle immer nehmen können. Aber vielleicht ja doch.
Mal schauen.
Hakuna Matata.